Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder auf unserer Facebook-Seite seien Sie dabei, wenn es um etwas geht, was vermutlich alle von uns zumindest auch indirekt betrifft, nämlich der Zustand an Deutschlands Schulen. Wenn heute ein Kind in Deutschland in die Schule kommt, ist die Chance hoch, dass sie von dieses Kind, das Mädchen oder Junge, von einem Quereinsteiger unterrichtet wird oder einer Quereinsteigerin. In Deutschland herrscht bekanntlich Lehrermangel, massiver Lehrermangel, also Mangel an grundständig ausgebildeten Lehrern mit Lehramt, Staatsexamen, Referendariat und allem drum und dran. Daher müssen Fachfremde ran. Zu Tausenden steigen Mathematiker, Musiker, Journalistinnen, Sportler, Übersetzer, Ingenieure in den Schulbetrieb ein und das oft ohne pädagogische Erfahrung und zum Teil mit nur wenigen Wochen Crashkurs hinter sich. Und der Lehrermangel an deutschen Schulen spitzt sich zu. Das heißt also, es wird offenbar immer mehr Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen geben. Allein an Grundschulen fehlen in den nächsten 5 Jahren in Deutschland bis zu 26.000 Pädagogen. Und jeder 10. neue Lehrer in Deutschland ist bereits ein Quereinsteiger. Was bedeutet das für den Unterricht? Rufen Sie uns an. Welche Erfahrungen machen Sie, Eltern, Kinder, Erfahrungen mit Lehrern, die quer eingestiegen sind? Aber natürlich auch bitte Quereinsteiger. Warum sind Sie in diesen Beruf gewechselt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht an der Schule selbst, mit den Kindern, mit der Bildungsverwaltung? Was müsste besser werden? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder vielleicht sind Sie Schulleiter, Schulleiterin. Und auch Lehrer, Lehrerinnen und haben ihre Erfahrungen mit den neuen Kollegen gemacht. Welche Art von Zusammenarbeit ist das eigentlich? Kommt da frischer Wind rein? Vielleicht sind das auch Menschen, die noch nicht so sehr im pädagogischen Korsett festgezurrt sind. Wir wollen reden darüber und ich habe natürlich auch Gäste. Anne Deimel ist stellvertretende Vorsitzende im Verband Erziehung und Bildung in Nordrhein-Westfalen und sitzt in einem Studio in Dortmund. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Nicolas Uriostegi ist Quereinsteiger und Grundschullehrer aus Berlin, hier im Studio in Berlin logischerweise. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Frau Deimel, Sie sind nicht nur stellvertretende Vorsitzende dieses Verbandes, sondern auch Direktorin einer Grundschule. Welche gibt es bei Ihnen Quereinsteiger?
Nein, zurzeit nicht. Wir werden jetzt jemanden bekommen. Aber ich kenne natürlich viele Schulen, an denen Quereinsteiger arbeiten und kenne deshalb die Problematik ganz gut. Aus allen Richtungen.
Ja. Versuchen wir da vielleicht mal, wollen wir mit dem Positiven anfangen? Was ist gut an Quereinsteigern?
Also ich sage immer, die Quereinsteiger sind uns willkommen, weil sie haben eben die Zahlen genannt, so und so viele Grundschullehrkräfte werden fehlen und fehlen jetzt schon. Der Markt ist leergefegt und wir dürfen nicht vergessen, diese Kinder, die in die Grundschulen kommen und deshalb fehlen dort die Lehrkräfte, werden ja in die weiterführenden Schulen in ein paar Jahren gehen und dann haben wir dort dasselbe Problem. Das Positive ist einfach, dass wir natürlich froh sind, dass es Menschen gibt, die motiviert und engagiert in die Schulen kommen und wirklich das Ziel haben, Lehrkräfte zu werden und das Schulsystem zu unterstützen und ihren Aufgabenbereich dort sehen.
Sind alle immer motiviert und engagiert oder ist es nicht manchmal auch aus der Not geboren, weil man woanders keine beruflichen Chancen hat?
Das kommt auch vor, das höre ich immer wieder, da gibt es Unterschiede. Es gibt eben Quereinsteiger, die dann sehr gut in den Schulen ankommen, weil sie durch ihre Art sehr offen sind, sehr kindzugewandt, mit den Kollegen sehr schnell ins Gespräch kommen, sich Unterstützung holen. Und dann gibt es natürlich auch Personen, die einfach da jetzt eine Chance sehen, hören, es werden Lehrkräfte gebraucht. Und da könnten wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, einfach ein Bild von Schule haben, das sie aus ihrer Kindheit haben. Und was aber mit der Schule heute, wie wir heute in Schulen arbeiten und wie Kinder in Schule heute sind, nicht mehr viel zu tun hat.
Herr Uriostegi, welches Bild hatten Sie von Schule, bevor Sie angefangen haben als Lehrer?
Also Schule war für mich immer ein Ort, den ich sehr gemocht habe. Aber vor allen Dingen war das zu meiner Schulzeit, weil ich da soziale Kontakte hatte, die mir gut getan haben. Schule war für mich immer eher schwierig.
Warum?
Ich war ein Schüler, der ein bisschen auffälliger war und ein bisschen unruhiger war. Und habe deswegen auch erstmal für mich mit dem Thema Schule abgeschlossen, nachdem ich da raus bin. Und habe später die Erkenntnis gewonnen, dass es eigentlich genau der Ort ist, wo ich arbeiten möchte. Es hat aber ein bisschen gedauert.
Wann kam die Erkenntnis? Ja, bitte, Frau Demmel, bitte.
Ich finde das sehr interessant. Ich bin zwar Lehrerin geworden, habe aber eine ähnliche Geschichte, einfach weil auch ich sehr in der Schule gekämpft habe. Und für mich dann aber die Schlussfolgerung war, ich möchte auf jeden Fall in die Grundschule, da wird die Basis gelegt und mir hat in der Schule selbst individuelle Förderung gefehlt. Ich habe da sehr gekämpft in manchen Fächern und denke einfach, Schule kann wunderbar sein und es ist eine Aufgabe unserer Gesellschaft, die Schulen so zu gestalten, dass alle Kinder die Chance haben, einen möglichst optimalen Bildungsweg zu haben.
Und Sie beide, vermute ich jetzt mal, waren an Schulen, wo es noch keine Quereinsteiger gab. Das ist ja ein Phänomen, was es erst seit ein paar Jahren gibt, ne?
Oder? Das ist eigentlich nicht richtig. Ne? Es gibt ja Quereinsteiger seit Jahrzehnten. Also es gab ja immer wieder Phasen, wo es zu wenig Lehrer gab und dann auch in NRW, glaube ich. Ne? Hieß es sich damals die Hausfrauen, die rekrutiert wurden für die Grundschule. Und
aber wirklich auch für die Arbeit in spezifischen Fächern oder nur
ja, als pädagogische also beispielsweise
Hilfskraft
in Berlin?
Am Nachmittag oder wie?
Entschuldigung.
Nein, also wir hatten eine Zeit, das ist aber schon sehr, sehr lange her, dass eben aus Berufen Menschen gewonnen wurden für die Schulen, die qualifiziert worden sind und dann ihren festen Platz in der Schule hatten.
Also gab es schon früher auch Quereinsteiger, weil wir immer über ein Phänomen...
Ja, die sind inzwischen alle pensioniert, die damals reingekommen sind, aber das gab es schon, ja.
Also nur für eine bestimmte Phase oder...
Ja, das gab eine bestimmte Phase. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wann das war.
Beispielsweise gibt es in Berlin eigentlich durchgängig Lehrer, die als Vertretungslehrer arbeiten, die kein Lehramt studiert haben, also keine also unter Umständen keine pädagogische Ausbildung haben, die aber als Vertretungslehrer arbeiten. Um als Vertretungslehrer zu arbeiten, braucht man einen Studienabschluss in Berlin.
Die arbeiten dann nur sporadisch als Lehrer, immer nur punktuell. Die haben keine berufliche Perspektive auf Dauer, oder?
Genau, die haben keinen unbefristeten Vertrag, sodass sie sicher sein können, dass sie dafür 10 Jahre arbeiten. Aber das kommt natürlich schon vor, dass die über Jahre hinweg an der gleichen Schule arbeiten, nur leider halt nicht die Perspektive haben, einen unbefristeten Vertrag zu bekommen.
Ich wollte darauf hinaus, dass Sie beide offenbar jedenfalls nicht von Quereinsteigern unterrichtet worden sind, oder? Kann man das so sagen?
Ich weiß es nicht.
Sie wissen es nicht.
Okay. Kann ja sein, dass also ich weiß es nicht.
Ich wollte deswegen darauf hinaus, weil Sie beide ja auch von gewissen Schwierigkeiten auch berichtet haben. Als Sie Kinder waren, als Sie Jugendliche waren an der Schule und Herr Oriostegi hat ja gesagt, er hat eigentlich fast schon abgeschlossen mit der Schule und Frau Daimler, Sie haben auch gesagt, naja, das war nicht immer nur eine gute Erfahrung. Das heißt also, schlussfolgerlich daraus, man kann nicht automatisch sagen, nur weil man ausgebildeter Lehrer, Lehrerin ist, 2 Staatsexamen hat und alles theoretisch schon mal drauf hat, dass man deswegen ein guter Lehrer ist, oder?
Das ist ganz bestimmt so. Man muss aber sehen, ich bin 53 Jahre alt. Ich bin in einem Schulsystem gewesen, das sehr selektiv war. Man ging von der Grundschule nach 4 Jahren in Nordrhein-Westfalen. In Berlin ist das ja nach 6 Jahren. In den meisten Bundesländern nach 4 Jahren wurde man einfach aufgeteilt. Ne? Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Da hat sich inzwischen sehr viel getan. Und die Lehrer waren in dem Bereich Differenzierung überhaupt nicht ausgebildet. Entweder die Schüler haben das gefressen, was man ihnen vorgesetzt hat, und wenn sie Probleme hatten, war das ein Problem des Schülers, aber nicht der Lehrkraft.
Wie war das bei Ihnen, Herr Rüdersteg? Was war das Negative?
Ich würde mal genereller darauf antworten. Ich glaube, wenn man ein System hat, in dem, also in Deutschland, glaube ich, arbeiten 400.000 Lehrer, und man hat da... Sie hatten den Begriff, Frau Daimel, genannt, Selektion. Ne? Man hat den Selektion auf Schülerseite, aber wenig auf Lehrerseite. Natürlich gibt es da die natürliche Selektion durch das Studium und durch die Prüfung, also durch das Referendariat, also die 2. Staatsprüfung. Aber im Endeffekt ist es ja nicht so, dass jemand da auf Motivation und auf Herz und Nieren geprüft wird. Und genauso wenig ist es jetzt bei der Einstellung so, dass, also klar, ein Schulleiter führt ein Gespräch, ein Einstellungsgespräch mit einem Bewerber, aber letztendlich ist da keine tiefergehende Prüfung auf Motivation hin. Und wenn da jemand eingestellt wird, bei 400.000 ist die Wahrscheinlichkeit groß, dessen Motivation es einfach nicht ist, auf die Schüler einzeln einzugehen und so weiter, ja, dann ist klar, dass es passieren kann, dass da unter Menschen sind, die nicht so kindgerecht arbeiten.
Ja, so. Das ist die große Aufgabe der Schulteams, Und es ist die große Aufgabe von Schulleitung, die Lehrkräfte, die im System sind, in der einzelnen Schule so zu begleiten, auch durch Hospitation im Unterricht und dann gegebenenfalls durch Fortbildung, die da fit zu machen.
Aber gibt das denn auch vielleicht frischen Wind einfach ins deutsche Bildungssystem? Jetzt, weil jenseits des Lehrermangels, der Not und der Probleme, die jetzt eben über diesen Weg gelöst werden sollen, gibt das auch vielleicht frischen Wind? Gibt es vielleicht auch Impulse, um zum Beispiel irgendwann auch mal langfristig die Lehrerausbildung selber zu verändern, um den Typus Lehrer noch mal neu zu diskutieren? Frau Demmel?
Also frischen Wind, finde ich, gibt es durch jede neue Person, die in Schule kommt. Schule ist ja von morgens 8 bis nachmittags 4 mindestens. Das ist ja sehr viel weiter geworden. Wir haben multiprofessionelle Teams in manchen Schulen, in allen leider noch nicht. Das sind verschiedene Berufsgruppen, die zusammenarbeiten und die bringen frischen Wind in die Schule. Man ist gefordert, miteinander im Team Konzepte zu erarbeiten. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen, mit unterschiedlichen Personen, die sie im Hintergrund haben, sodass man natürlich dann eine Vielfalt hat, die nur alleine, wenn man studiert, in Schule geht, so nicht da wäre.
Herr Ojostegi, wie genau lief eigentlich Ihr Einstieg ab als Lehrer? Wie kam es dazu überhaupt?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Bei mir war das so, ich habe schon während des Studiums so ein bisschen das Interesse daran gewonnen. Ich habe immer schon mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet im Sportbereich als Trainer.
Sie sind jetzt Lehrer für Sport und Deutsch, muss man dazu sagen.
Mathe,
ne?
Und Deutsch.
Mathe und Deutsch kommt noch dazu jetzt.
Ja, genau. Also und ich habe dann während des Studiums aber nicht mehr den Schwenker genommen und nicht mehr auf Lehramt nicht mehr gewechselt und habe dann aber gleich bei meiner ersten Station im Berufsleben diesen Bildungsbezug gehabt. Ich war erst im großen Konzern in einer Bildungsabteilung, dann habe ich für eine gemeinnützige Organisation gearbeitet, Teach First Deutschland, die Menschen mit einem Hochschulabschluss an eine Schule im sozialen Brennpunkt schickt und dort die Bildungs- und Chancengerechtigkeit fördern möchte durch diesen Einsatz. Das geht immer für 2 Jahre. Da war ich 2 Jahre in Berlin, im Wedding, an einer Schule im sogenannten sozialen Brennpunkt und habe da dann letztendlich den Entschluss gefasst, dass das genau das ist, was ich machen möchte.
Warum? Wann kam der Moment? Was war der Auslöser?
gute Frage. Ich weiß nicht, ob der Moment kam, als 2 Schüler nicht reinkommen wollten und, und ich nicht wusste, was ich tun soll. Wahrscheinlich nicht.
Das war nicht so in den Klassenraum kommen
genau,
wollten.
Genau. 20 Kinder sitzen drin und 2 wollen nicht. Ja,
warum?
Weil, naja, es gibt, warum weiß ich nicht, ne? Es gibt unterschiedliche Gründe, also das ist natürlich immer schwer zu sehen, in die Köpfe kann ich nicht reingucken, aber
Sie mussten sie überzeugen, reinzukommen.
Das war so meine erste Feuertaufe, wo ich gesehen habe, okay, das ist wirklich ein herausfordernder Beruf. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft in der
in dem Moment noch nicht.
Nee, aber ich wusste im Nachhinein dann so ein bisschen, was ich da tun kann. Ich glaube, es war ein Prozess, dass ich gesehen habe, ich habe ein Talent dafür, die Schüler also auf der Beziehungsebene gut zu arbeiten. Ich erreiche die relativ schnell und
was heißt das genau?
Was Spaß macht.
Also Vertrauen aufbauen auf der einen Seite, ansprechbar sein, sozusagen eine wichtige Person auch sein, Bezugsperson sein, aber auch Distanz wahren, oder?
Auf jeden Fall, genau.
Worauf kommst du an? Für Menschen, die jetzt sozusagen vielleicht gerade drüber nachdenken und zuhören und gerade drüber nachdenken, vielleicht wäre das was für mich, quer einzusteigen.
Boah, das ist immer eine tiefgehende Frage. Da hätte ich mir vielleicht mal vorher ein paar Gedanken drüber machen müssen. Also für mich, ich kann nur sagen, was für mich wichtig ist. Wichtig ist für mich, dass ich der Klasse oder der Lerngruppe eine Arbeitsatmosphäre schaffe, in der sich alle wohlfühlen und in der jeder lernen kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich eine Beziehung zu denen aufbaue, in der sie sich mir anvertrauen können, sich trauen, Fragen zu stellen und einfach rauskommen aus diesem duckmäuserischen Üblichen, was wir so kennengelernt haben in der Schule, wo man eher jemand war, der mal durfte, aber nicht immer sicher war, ob er überhaupt durfte oder sie. Und ja, das ist mir letztendlich wichtig, ne? So eine Atmosphäre zu haben, in der sich alle gleichberechtigt fühlen, aber trotzdem meine Rolle klar ist.
Frau Demmel, welche soziale Qualifikation? Also das, ich glaube, das Fachliche lässt sich vielleicht so noch am allereinfachsten lernen als Quereinsteiger. Ne? Aber dann geht es ja eben um das Pädagogische, das Didaktische, das Soziale. Was ist der Kern? Was ist wichtig für Sie?
Also das ist gerade schon sehr schön genannt worden. Für mich ist schon der Kern in der Persönlichkeit einer Lehrkraft die Zugewandtheit. Die Kinder müssen sich absolut angenommen fühlen von ihrer Lehrperson. Das wird immer wichtiger. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft. Die Kinder, die zu uns in die Schule kommen, das sind nicht mehr die Kinder wie vor 10, 20 Jahren, die einen sehr starken Stand oft in ihren Familien hatten. Wir sind wirklich im Team. Wir müssen da eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern pflegen, weil die Eltern sind in der Regel berufstätig und die Kinder verbringen einen sehr großen Anteil ihrer Zeit in der Schule. Das ist, und die Kinder, für die ist das so wichtig, dass die eine Lehrerin haben, gerade die Kleinen, also im Grundschulbereich, das wird Herr Uriostegi bestätigen, die lieben ihre Lehrer. Die sind sehr anhänglich, die kommen, die erzählen ihnen alles. Und wenn sie diese Basis haben, dass ein Kind sich mit allem, mit seinen Stärken, mit seiner Freude, aber auch mit seinen Nöten der Lehrerin oder dem Lehrer anvertrauen können, dann ist die Basis da, dass Kinder überhaupt lernen können. Und darum ist das so extrem wichtig für die Bildung insgesamt. Wenn ein Kind durch eigene Probleme blockiert ist und die Lehrerin hat oder der Lehrer hat keine Möglichkeit, mit dem Kind in eine Kommunikation zu treten, eben auch auf emotionaler Ebene, dann ist das sehr schwierig, die Kinder überhaupt in der Lernentwicklung mitzunehmen.
Ist das manchmal einfacher, wenn man eben nicht jahrelang schon im pädagogischen Betrieb war, nicht schon von vornherein Lehramt studiert hat, mit zwei Staatsexamen, Referendariat und allem drum und dran, sondern wenn man eben von außen kommt, Quereinsteiger ist? Ist es da manchmal vielleicht einfacher? Ich könnte auch ein Klischee sein jetzt, aber helfen Sie mir einfach, sozusagen in der sozialen Welt da draußen außerhalb der Schule einfach schon Erfahrungen gesammelt zu haben, vielleicht auch selber schon einen Beruf gehabt zu haben, vielleicht auch mal gescheitert zu sein, viele eigene biografische Erfahrungen außerhalb der Schule gesammelt zu haben und dann mit den Kindern in Kontakt zu kommen, ist es manchmal vielleicht tatsächlich einfach auch ein, ja, es ist was, etwas, man vielleicht sogar besser machen könnte als ausgebildeter Lehrer, der von der Uni kommt?
Also ich kann da aus meiner Erfahrung jetzt, ich habe natürlich keinen Vergleich, weil ich nicht parallel Lehramt studiert habe und gleichzeitig irgendwo gearbeitet habe, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass ich ohne die Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben gesammelt habe, Misserfolge, Erfolge, nicht der Lehrer hätte werden können, der ich hoffentlich noch werde oder jetzt auf dem Weg bin zu werden. Ich war einfach nicht reif genug, glaube ich, nach meinem Schulabschluss und vor allen Dingen auch nach dem Uni-Abschluss, um dann direkt in die Schule zu gehen und vor den Kindern zu stehen. Ich musste vorher sozusagen reifen und so dieses harte Feedback, was man so in der Wirtschaft für seine Leistung kriegt, bekommen. Und klar kriegt man das in der Schule auch von den Kindern sehr schnell wieder zurückgespielt, wenn man sich nicht gut vorbereitet hat oder der Unterricht nicht gut ist. Aber es ist ein sehr anderes, ne? Es ist halt eher dann Unaufmerksamkeit und es ist nicht direkt gesagt bekommen, das war jetzt nicht gut. Und ja, das brauchte ich erstmal und ich musste erstmal so selber meine eigene Struktur finden und so weiter. Und ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es genug gibt, Lehramtsstudenten, die reif genug rauskommen aus der Schule und aus dem Studium und dann reif genug einsteigen. Ich habe auch welche gesehen, die unglaublich guten Unterricht gemacht haben in meinen Augen. Und von daher, ich würde es nie pauschalisieren. Mir hat es geholfen und man muss das, glaube ich, für sich selber entscheiden, ne? Welcher Weg der richtige ist. Für mich war zum Glück dieser der richtige.
Frau Dammel, wie sehen Sie, ist die außerschulische Erfahrung in einer vielleicht auch etwas längeren Biografie, hilft das?
Ja, aber ich schließe mich da einfach an. Das ist persönlich so unterschiedlich. Ich bin ja jetzt auch persönlich ein klassischer Fall. Ich habe Studium, dann Referendariat, bin dann in die Schule und es ist ein Weg, eine gute Lehrerin zu werden.
0800,
es muss einem von Anfang an klar sein, man geht nicht in die Schule und ist eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer, sondern da ist viel Fortbildung, viel Auseinandersetzung mit dem ganzen System notwendig. Anders geht es nicht.
Auch weiter, auch wenn man ausgebildeter Lehrer und Lehrerin ist.
Immer,
ne, heißt
ein
es immer
stetiger
noch sich,
Prozess. Sie genau. Lernen bis zur Pensionierung.
Man könnte sagen, man bleibt dauerhafter Quereinsteiger vielleicht. Vielleicht können wir uns darauf als Begriff einigen. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Quereinsteiger an Schulen. Was bringt es? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und am Telefon ist jetzt Christian Pennekamp aus Reke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Pennekamp, wo ist Reke?
Reken. Reken ist in NRW.
Ja.
Ein kleines Dorf in NRW. Und ich bin eben auch als Grundschullehrer tätig. Und warum ich mich gemeldet habe, war, weil ich zu Beginn der Sendung den Eindruck hatte, dass Sie so ein bisschen drauf hinaus wollen, dass Lehrer sein quasi jeder könnte. Also was Ihr Studiogast aus Berlin vorgetragen hat und gesagt hat und zu seiner Einstellung, wie er die Klasse führt und so weiter, fand ich ganz großartig. Und ich glaube, er macht seinen Job auch super. Ich finde das nur bedenklich, dass in allen Branchen wird immer von Fachkräften gesprochen. Und bei der Bildung scheint es vollkommen egal zu sein, wer das macht. Das kann scheinbar im Moment jeder. Das ist genau das Gegenteil, was wir in allen anderen Branchen machen. Und wir reden von einer Abwertung des Grundschullehramts. Das kann ja jeder mal machen, so ein paar Kurse und dann klappt das schon. Dafür muss man schon qualifiziert sein. Und ich halte das gerade für die Grundschule für immens wichtig, dass man da ein sehr genaues Wissen hat, was man denn da macht.
Was genau?
Weil die Fehler, die man da auch macht, die ziehen sich durch eine Schulbiografie. Und das Risiko halte ich schon für sehr, sehr groß für uns alle. Und wenn wir darüber jammern, dass PISA-Ergebnisse und so weiter schlecht ausfallen, und wenn wir ewig darüber diskutiert haben, über Methoden zum Schriftspracherwerb, dann ist das schon erstaunlich, dass wir jetzt so laissez-faire damit umgehen. Lehrer kann ja jeder.
Aber das kann man doch im Nachhinein heißt, vielleicht noch lernen, oder? Aber wenn man als Quereinsteiger kommt, kann man ja doch einiges nachholen, meinen Sie nicht?
Man kann das mit Sicherheit lernen, aber das heißt ja nicht, dass man, dass man das sofort kann. Und ich halte das für riskant, dass man das so macht. Also ich kann mich auch in anderen Berufen qualifizieren. Also ich habe selber mal in einer Bank gearbeitet, im Marketing. Auch dafür kann ich mich qualifizieren. Man kann sich für viele Dinge qualifizieren. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich grundausgebildet bin, nicht viel, viel höher, dass ich dann meinen Job beherrsche?
Es ist angekommen.
Ich würde da gerne drauf antworten, weil Herr Pennekamp ja aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und da muss man jetzt auch verstehen, das sind verschiedene Grundlagen, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und ich verstehe auch diese Sorge, das ist in allen Kollegien so, die ausgebildeten Grundschullehrkräfte, also an den Grundschulen, haben große Sorge, dass ihr Beruf abgewertet wird, weil in Nordrhein-Westfalen ist das anders geregelt als in Berlin. In Nordrhein-Westfalen ist das so, dass die sogenannten Seiteneinsteiger oder Quereinsteiger, die kommen einfach in die Klasse. Da gibt es keinerlei Vorqualifizierung. Die gehen in die Klasse, sie müssen ein Fach studiert haben in Nordrhein-Westfalen, das ist begrenzt auf Sport, Kunst, Musik und Englisch. Und kriegen dann, während sie an der Schule sind, ein halbes Jahr eine pädagogische Einführung, die nicht mit einer Prüfung endet. Also da muss man in Nordrhein-Westfalen wirklich dringend dran. Das ist ein großes Problem. Außerdem haben wir in Nordrhein-Westfalen Vertretungslehrkräfte, die eben auch angesprochen sind, die bei uns ganz anders inhaltlich besetzt sind. Vertretungslehrkräfte müssen noch nicht mal studiert haben, ein Fach, das irgendwie in der Schule vorkommt oder eine Affinität haben. Da kann sich jeder Beruf drauf bewerben. Sie sind dann über eine befristete Zeit in der Schule, machen Unterricht. Und das ist natürlich eine Riesenproblematik in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte auch Herrn Pennekamp in zwei Punkten, die ich genauso sehe, bestätigen. Wenn bei uns eben in Nordrhein-Westfalen diese Personengruppen jetzt einfach so in den Unterricht kommen und auch Vertretungslehrkräfte und machen Unterricht, dann kommen die raus und sagen, das läuft wunderbar, ich habe die im Griff, habe ich schon gehört. Und im Griff haben heißt aber nicht, einen guten Unterricht zu machen. Guten Unterricht muss man lernen. Und wenn ich als Schulleiterin von außen, und das wird Herr Pennekamp auch als Lehrkraft bestätigen, wenn man in zwei Klassen guckt und in der einen Klasse ist eine sehr motivierte, gut ausgebildete, grundständig ausgebildete Lehrkraft, die das von der Pike gelernt hat, und man guckt in eine Klasse, wo irgendjemand von außen gekommen ist, man sieht erstmal zwei Klassenräume, sage ich mal, mit circa 25 Kindern, alle arbeiten und es scheint doch zu laufen. Und deshalb ich sage, extra es scheint. Wenn ich dann reingucke, wirklich reingucke in die Köpfe der Kinder und was ist hinterher, was kommt raus, dann sind das Riesenunterschiede. Wenn man das nicht gelernt hat, wo ein Kind zum Beispiel falsche Rechenwege einschreitet und deshalb zum falschen Ergebnis kommt und ich kann das nicht diagnostizieren und mit dem Kind zurückgehen und sagen, wir müssen hier nochmal zurück und wir müssen das Problem einkreisen, verbalisieren, mit dem Kind gemeinsam gucken, wo ist der richtige Rechenweg, dann baue ich Lücken auf, schon in dieser Basisgrundschule, Da werden die Kinder ihr Leben lang Probleme mit haben, wenn die einfach so unterrichtet werden, ohne das entsprechende Fachwissen.
Das heißt, ich höre aus Ihren Worten, dass das pro je Bundesland in Deutschland ziemlich unterschiedlich ist. Und Nordrhein-Westfalen offenbar aus Ihrer Sicht jedenfalls besonders problematisch?
Sehr problematisch. Mhm. Also wir fordern da eindeutig eine Vorqualifizierung. Ich habe über Herrn Uriostegi gelesen und er schlägt auch davor, dass man auf jeden Fall vorher in Schulen gehen soll. Wir sagen, man muss eine Vorqualifizierung von mindestens einem halben Jahr durchlaufen, wenn man ein universitäres Studium hat mit einem Fach für die Schule.
Yeah.
Und dieses Studium muss verpflichtende Hospitationsanteile haben, damit die zukünftigen Lehrkräfte dann schauen können, ist das wirklich was für mich? Und diese Vorqualifizierung muss mit einer Zertifikatsprüfung abschließen. Und erst dann, wenn das erfolgt ist, müsste dieser Personenkreis sich auf Stellen, die für Seiteneinsteiger geöffnet sind, bewerben können.
Ja.
Und auch dann bräuchten wir eine weitere sehr tiefe Qualifizierung, die ja her Uriostegi in Berlin durchläuft.
Christian Pennekamp in Recken, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Und Herr Uriostegi, natürlich möchte ich Sie auch dazu ansprechen, weil es offenbar ja von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ist.
Mhm.
Berlin hat ja sehr viele Quereinsteiger. Da sind im Moment die Zahlen tatsächlich wirklich beeindruckend, dass 60% der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich Quereinsteiger sind, aber es sind dann doch relativ hohe Hürden, was die Qualifikation selber angeht. Ne? Also kannst du vielleicht mal kurz schildern, was Sie noch nachholen mussten?
Ja, ich springe mal einen Schritt zurück und gehe auf Herrn Pennekamps Frage nochmal ein, dass diese Aussage, dass das heutzutage wird angenommen, das kann ja jeder. Man muss es natürlich ein bisschen einschränken. Es ist so in Berlin zum Beispiel, man braucht einen Studienabschluss in einem sogenannten Mangelfach. Also in meinem Fall war das dann Sport. Es gibt nicht genug Sportlehrer. Ich habe Sport studiert, somit bringe ich dieses Mangelfach mit und muss mich nachqualifizieren.
Und es sind auch noch andere Fächer, MINT-Fächer oft, ne?
Mathematik, genau, es sind daneben,
Physik, kommt richtig, dazu,
ne? Genau. Ich kenne jetzt nicht immer genau, weil das ändert sich auch ein bisschen so, je nach Bedarf, aber von Jahr zu Jahr. Aber grob ist es sowas Mathe, also so MINT-Sachen und Sport und Musik ist immer wieder. Ja, es ist natürlich so, dass diese Leute, die dieses Mangelfach mitbringen, sozusagen nicht jeder sind, sondern es ist schon eine Auswahl an Menschen, die
fachlich zumindest schon mal Voraussetzungen mitbringen. Ja.
Genau, schon mal etwas mitbringen. Nichtsdestotrotz haben die natürlich in diesem Fach, wenn sie es ursprünglich studiert haben, keine pädagogische Ausbildung bekommen oder keine didaktische Ausbildung, das ist klar. Man muss dazu sagen, viele haben Vorerfahrung, weil viele sich für diesen Quereinstieg entscheiden, weil sie davor jahrelang als Vertretungslehrer, wie ich es schon genannt hatte, gearbeitet haben oder in anderen Kontexten mit Kindern, Jugendlichen gearbeitet haben. Aber das ist natürlich niemals, so wie Frau Deimel auch sagt, diese volle Qualifizierung und diese ausreichende Erfahrung, um dann so einsteigen zu können, dass man so wie sie gerade auch genannt hatte, also Frau Deimel gerade genannt hatte, irgendwelche mathematischen Prozesse super nachvollziehen kann dann. Ja. In Berlin ist es so, man muss an der Grundschule, ich bin an der Grundschule tätig, man muss für die Grundschule Deutsch und Mathe nachstudieren, wenn man diese Fächer nicht mitbringt und ein anderes Mangelfach mitbringt, sodass man dann diese Kombination aus in Anführungszeichen drei Fächern, weil Mathe und Deutsch zählt, glaube ich, als einfach in Berlin, hat. Und dann, wenn man sozusagen...
Also man kriegt noch ein Studium dazu.
Man kriegt berufsbegleitend ein Studium. Ich bin einen Tag die Woche in so einer Ausbildungsstätte der Senatsverwaltung und bekomme dann den ganzen Tag Seminare. Und wenn ich das habe, bin ich sozusagen nachqualifiziert und gleichgesetzt mit einem Lehramtsstudenten, der vor dem Referendariat steht und den Rest seines theoretischen Studiums abgeschlossen hat. Und dann darf ich, genauso wie die Lehramtsstudenten, auch in das Referendariat
starten. Dann gehen Sie ins Referendariat und dann machen Sie ein zweites Staatsexamen eventuell noch.
Genau.
Wenn Sie
das
aufs Gymnasium.
Das zweite Staatsexamen ist dann sozusagen der Abschluss des Referendariats und ich bin dann für
Dann sind Grundschule Sie absolut gleichgestellt.
Absolut gleichgestellt.
Und nur eben über einen anderen Weg,
kann man das so sagen? Ja, sozusagen über einen anderen Weg. Allerdings sitze ich in diesem Referendariat mit Lehramtsstudenten, Studentinnen zusammen. Da ist dann wieder kein Unterschied mehr, wobei es gibt ja nicht mehr viele.
Die sind Studenten jünger als Sie dann.
Genau. aber wie gesagt, es gibt nicht mehr viele. Ne? Also es sind so eins, zwei, ich war in so einem Seminar schon und es sind so eins, zwei auf 13, 14 Quereinsteiger gewesen.
Also, das sind interessante Verhältnisse, ja.
In meinem Fall. Ne? Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber so war das.
Darüber reden wir jetzt und wollen vielleicht Einen Moment mal kurz durchatmen mit Musik von The Beautiful South, um natürlich dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Quereinsteiger an Schulen, was bringt es? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Eltern zum Beispiel? Oder auch gerne Kinder, Jugendliche, ruft an, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Lehrerinnen und Lehrern, die von außen gekommen sind. Wir reden über eine Frage, die das deutsche Bildungssystem im Moment ziemlich stark beschäftigt, nämlich die Beschäftigung von Quereinsteigern, von Quereinsteigerinnen an deutschen Schulen. Was genau bringt es? Welche Erfahrungen haben Sie auch gemacht? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder auch auf Facebook. Da hat zum Beispiel Anne Holowenko aus Dresden geschrieben, das ist Staatsversagen, ein Armutszeugnis für das Land der Dichter und Denker. Also wenn zu viele Quereinsteiger eingestellt werden. Thorsten Krings schreibt, Lehrer ist ein Beruf, der erlernt werden muss. Der Einsatz von fachfremden Lehrkräften und Quereinsteigern sendet das fatale Signal, Lehrer kann jeder und wertet den Beruf ab. Anne Eichmann schreibt bei Facebook, wenn ich zurückdenke, wer im Studium alles für das Lehramt durchgewunken wurde, kann nur besser werden. Pädagogik und Eignung der einzelnen Anwärter wurden auch im Lehramtsstudium als völlig sekundär betrachtet. Quereinsteiger sind inzwischen in Deutschland ein Massenphänomen. In den allermeisten Bundesländern gibt es sie. In Berlin zum Beispiel im letzten Jahr waren 60% der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer Quereinsteiger. In Sachsen waren es 50%, in Mecklenburg-Vorpommern 20%, in Bremen 25%. Es gibt nur zwei Bundesländer, die bisher ohne Quereinsteiger ausgekommen sind, nämlich Bayern und das Saarland. Und die Qualifikationsvoraussetzungen, um sozusagen von der Seite in den Lehrerberuf reinzukommen, sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Da gibt es eine große Bandbreite. Wir haben über Nordrhein-Westfalen gesprochen, über Berlin gesprochen. Da ist die Bandbreite zwischen, sage ich mal, einem Crashkurs von ein paar Wochen bis zu einem nachgeholten Studium über anderthalb Jahre. Ja, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 0800 2254 2254 und angerufen hat uns auch Ecke Gerburgis aus Kiel. Sie ist dort Schulleiterin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Welche Erfahrungen machen Sie?
Also ich bilde selbst Quereinsteiger aus an meiner Schule und ich habe ganz gute Erfahrungen, wobei man auch sagen muss, dass das für die Quereinsteiger nicht sehr einfach ist. Wir haben sehr viel nachzuholen. Ihnen fehlen häufig diese fachlichen Kompetenzen, die Fachkompetenzen, also das Fach gut strukturieren zu können, um die unterschiedlichen Niveauebenen zu treffen, die Sie gerade für die Kinder, die wir unterstützen, ja auch noch benötigen. Also ich leite ein Förderzentrum und wir bilden im Quereinstieg Kolleginnen und Kollegen aus, die als Förderschullehrer hinterher arbeiten.
Ja, und welche Erfahrungen genau machen Sie sozusagen, wenn dann die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger tatsächlich mit den Kindern, Jugendlichen in Kontakt kommen? Also wo sagen Sie, es hat sich gelohnt, es war richtig und das war gut?
Die haben ein ganz gutes Verhältnis auch zu den Kindern, das, was vorhin auch schon gesagt wurde. Aber das, was die Kollegin von der GEW schon bemerkte, das ist ja nicht das alleinige Kriterium, was entscheidend sein kann, damit man gut in der Schule zurechtkommt, sondern wir haben fachliche Anforderungen, wir haben pädagogische Anforderungen, wir haben die Anforderungen, die Kinder gut auf ihr späteres Leben vorbereiten zu können. Und das fällt den Kollegen manchmal sehr, sehr schwer, das eben zu treffen, weil ihnen einfach über das Fachstudium auch viele Kompetenzen fehlen. Und da ist die Erwartungshaltung, dass das ganz schnell geht und auch mit der Unterstützung des Referendariats ganz schnell geht, ist enorm hoch. Und da muss man die Kollegen sehr unterstützen, zu sagen, sie brauchen einfach auch sehr viel länger, bis sie das Niveau erreichen können, was die anderen Kollegen schon haben.
Gibt es da manchmal Illusionen von Quereinsteigern?
Ja, die gibt es, auf jeden Fall.
Dass es schneller geht, ja? Dass es schneller geht und.
Genau. Und da sehe ich zum Beispiel auch meinen Auftrag, dass ich das zurechtrücke, dass ich einerseits nicht entmutige, aber andererseits eben auch sage, wo ist jetzt hier der Knackpunkt, wo muss noch nachgearbeitet werden, was ist hier wichtig? Und unterstützend da einzugreifen.
Wie sind die Bedingungen eigentlich in Schleswig-Holstein? Weil wir ja schon darüber gesprochen haben, dass in den Bundesländern das ja unterschiedlich gehandhabt wird, auch was die Qualifikation angeht. Was ist bildungspolitisch da diesbezüglich bei Quereinsteigern in Schleswig-Holstein los?
Also ich kann jetzt nur für meine Schulart sprechen, Bei uns müssen die Quereinsteiger für die Sonderpädagogik einen Masterstudienabschluss haben. Es ist immer ganz hilfreich, wenn sie aus dem pädagogischen Bereich kommen. Also wir haben zum Beispiel Menschen, die vorher an der Waldorfschule gearbeitet haben. Oder wir haben Menschen, die ein Sozialpädagogikstudium hinter sich haben. Und dann kommen sie zu uns ins Referendariat, was mindestens 1,5 Jahre dauert. Und haben nochmal Module, Fachmodule, theoretische Module, wo sie parallel genauso wie die anderen Lehramtsstudenten, die im Referendariat sind, ausgebildet werden. Sie haben also auch immer den Vergleich und können auch immer am Modell ihrer Kollegen, die richtig aus dem Studium kommen, auch nochmal lernen. Und das finde ich sehr hilfreich.
Nikolaus Uriostegi, Quereinsteiger aus Berlin, ist bei uns, Grundschullehrer aus Berlin, studierte Sportwissenschaftler, wir haben es gehört, und dann quer eingestiegen in den Schulbetrieb, weil Frau Gerburgis aus Kiel, dort Schuldirektorin, gerade gesagt hat, es gibt auch manchmal Illusionen, die da zerstreut werden, beziehungsweise auch Enttäuschungen von Quereinsteigern. Gab es für Sie auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, ich glaube, das wird hier nicht mehr funktionieren? Gab es so Rückschläge? Was waren das für welche?
Ja, das ist jetzt eine blöde Antwort, aber jetzt bei mir gab es die nicht. Es kommt bei mir natürlich aber auch daher, dass ich einfach davor schon 2 Jahre genau den Beruf letztendlich gemacht hatte und wusste, was mich erwartet und wusste, wo so, dass da, wir haben bei Teach First immer gesagt bekommen, euch erwarten emotionale Täler und Berge, ne? Also der eine Tag läuft super und am nächsten Tag ist das Kind komplett anders drauf und es funktioniert überhaupt nicht. Und das ist etwas, was man in den meisten anderen Berufen, gerade wenn man irgendwo am Schreibtisch gesessen hat, so einfach nicht erlebt und womit es sehr schwierig ist, umzugehen.
Das heißt, man muss auch eine gewisse Resilienz mitbringen, ne? Auch eine
ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber zu dem, was Frau Ecke gesagt hat, fand ich gut, man hat der Lehrerberuf ist einfach sehr komplex. Man hat pädagogischen Anteil, fachlichen Anteil, einen didaktischen Anteil. In allen Bereichen muss man irgendwo ein Mindestmaß treffen, um den Kindern gerecht werden zu können. Und das ist natürlich unheimlich schwer. Und jeder Quereinsteiger, aber natürlich auch jeder andere Lehrer, kommt mit unterschiedlichen Stärken rein in diesen Beruf. Und es ist dann umso mehr Aufgabe des Quereinsteigers, sich in den anderen Bereichen, wo man noch nicht so stark ist, dann reinzuarbeiten. In meisten Fällen ist das Fachliche nicht so das Problem wahrscheinlich, aber dann im Didaktischen oder Pädagogischen, sich da so weit reinzuarbeiten, dass man die Aufgaben erfüllen kann.
Gerburgis-Ecke in Kiel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Schön.
Und wünsche noch ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Danke, gleichfalls.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Wir reden darüber, ja, was Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen eigentlich bringen an deutschen Schulen. Am Telefon ist Holger Piel aus Gütersloh. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Wie sehen Sie es?
Ich glaube, dass in so einem Fach wie Mathematik Quereinsteiger sehr, sehr wichtig sind, weil die den Schülern, die Mathematik vielleicht nicht so verstehen oder Schwierigkeiten im Fach Mathematik haben, diese ganzen ganzen Zusammenhänge viel, viel einfacher und alltagsnäher und greifbarer erklären können. Und ich denke ja zum Beispiel an Ingenieure und andere, die aus diesem Bereich kommen. Merken die Kinder dann auch, hey, der kann uns das erklären, der hat das selber gelernt, der hat Spaß an dem, was er uns da jetzt gerade beibringt. Und vielleicht springt dann ja auch gerade jetzt in Zeiten des immer wieder erzählten Fachkräftemangels bei dem einen oder anderen Kind auch schon wieder früh der Funke über, dass sich das eventuell dann auch mal beruflich machen möchte. Und da unterscheiden sich auch dann die Lehrer oft vom Berufskolleg und die von der Sekundarstufe 1 und 2. Das sind meine Erfahrungen.
Holger Piel in Gütersloh, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und am Telefon ist jetzt Christoph Metzger. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus München an.
Aus München. Sie waren Quereinsteiger und sind jetzt
Quereinsteiger
in Rente.
Im Schuljahr 2010, 2011 in Ingolstadt, Bayern, in der Voss und Boss fachlichen und beruflichen Schule.
Mhm. Also eine Berufsschule, eine Fachschule, wo es man mit Erwachsenen zu tun hat. Wo vielleicht das
Pädagogik. Ja, so kann man sagen.
Also zumindest
Menschen,
theoretisch.
Ja, die gerade im Erwachsenwerden begriffen sind.
Ja.
Also ich, 19 war die jüngsten, ich habe nur 12. Klassen gehabt, 19, 20 Jahre alt, ja.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also ich, meine Erfahrungen waren leider, meine Erinnerung ist hauptsächlich negativ leider, was nicht an den Schülerinnen und Schülern lag, sondern, also da kann niemand was dafür. Ich bin genau in dieser Zeit, 2011 im Februar, krank geworden, chronisch krank, Nervenkrankheit. Und ich wollte nur sagen, also ich war überfordert in allen Belangen. Also ich konnte auch zum Beispiel nicht mehr an die Tafel schreiben und so weiter. Das mussten die Schülerinnen und Schüler übernehmen. Und auch, dass ich selber bin, sagen wir mal, Theoretiker. Ich war komplett überlastet in dieser Zeit und habe auch, das muss ich leider so sagen, die Ausbildung nicht als nützlich empfunden. Kann mich da auch auf einen Freund berufen, der sie mit mir mitgemacht hat. Also er hat es durchgestanden.
Die pädagogisch-didaktische Ausbildung, meinen Sie?
Ja, genau. Also da war einfach der Zeitraum viel zu kurz. Ich hatte selbstverständlich auch schwierige Klassen, wie er ebenso. Und wir haben da wirklich zu kämpfen gehabt. Das kann ich nur für mich sprechen. Ich bin einfach Theoretiker, Büromensch, Schreibtischtäter sozusagen. Habe tatsächlich auch hinterher noch ein zweites Studium geschafft. Der Lehrerberuf, so wie ich ihn versucht habe, mit dem Idealismus, der hier in der Sendung auch schon angesprochen worden ist, bin ich vollkommen gegen die Wand gelaufen.
Gab es niemanden, der Ihnen helfen konnte, wollte?
Also sachte Versuche gab es natürlich seitens des Direktorats. Aber auch das, also auch die Leute an der Schule selber. Es gab nette Kolleginnen und Kollegen, aber insgesamt, wie gesagt, es war diese Doppelbelastung. Auch der Direktor hat sehr ehrlich gesagt, er steht nicht hinter dem Quereinstiegsprogramm, da er genau wusste, dass uns die pädagogische Ausbildung fehlt. Also, und das ist auch schon angesprochen worden, ich komme auch noch aus einem anderen Schulsystem, also Frontalunterricht etc., bin auch in dieser kurzen Zeit nicht mit diesen neuen Gruppenarbeiten zurechtgekommen. Also einfach die Schüler, muss man einfach so sagen, hatten von mir nicht sehr viel.
Christoph Metzger, ja, ich danke Ihnen dennoch für diesen Anruf und auch für die offene Schilderung auch dieses zumindest pädagogisch-didaktischen Scheiterns. Herzlichen Dank. Und Frau Daimel, wenn man das so hört, das ist natürlich so ein Beispiel des Scheiterns und das ist aber auch eine Schule, eine Fachschule, eine Berufsschule, also wo sozusagen, das sind ja Jugendliche, wie gesagt, Erwachsene, 18, 19, 20 Jahre alt. Gibt es da nochmal bestimmte Spezifika, wo man vielleicht dort noch leichter scheitern kann als an den Schulen mit Kindern, jüngeren Kindern?
Das kann ich so jetzt nicht sagen, aber was bei dem Beitrag gerade sehr deutlich wurde, ist, dass man als Lehrkraft in einer Schule eine ganz stabile Psyche braucht. Ich sage oft, es muss privat laufen, damit man Schule gut schafft. Wenn einer dieser Säulen bröckelt, wird es ganz, ganz schwierig, weil das ist einfach so, dass es ist ein Fulltime-Job und sie sind von morgens bis abends und am Wochenende haben sie die Situation in der Schule im Kopf. Sie haben immer Situationen und überlegen, wie mache ich das am besten in der nächsten Woche, am nächsten Tag, in der nächsten Stunde weiter. Und sie brauchen wirklich eine stabile Psyche, um diesen Beruf wahrnehmen zu können.
Und die muss man einfach mitbringen oder kann man sich da auch bestimmte, sag ich mal, psychologische Handwerkstechniken zulegen?
Das ist natürlich wieder was in die Ausbildung spielt. Wenn man gelernt hat, bestimmte Pädagogik, Didaktik, methodische Grundhaltungen, wenn man gelernt hat, wie man mit Kindern, die frech sind, die über Tische und Bänke geht, wie man mit denen umgehen kann, welche Lösungsmöglichkeiten ich dann habe, erleichtert das natürlich. Wenn ich das gar nicht gelernt habe und ich stehe da und habe ein anderes Bild und bin, wie der Herr gesagt hat, Theoretiker, dann gerät das ganz schnell in eine Überforderung, weil das sind Grenzsituationen für jeden Menschen. Und also man kennt das aus dem Privatbereich. Jeder erlebt das oft, dass eigene Kinder, Kinder von Freunden in der Familie, dass sie schwierige Phasen haben und man wirklich fast verzweifelt ist und denkt, wie helfe ich dem Kind jetzt? In der Schule potenziert sich das. Da sind eben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene dann in den Berufsschulen.
Ich würde gerne noch auf den Satz von Frau Deimel eingehen. Man hat Schule immer im Kopf, im Nachmittag, am Wochenende, muss sich schon auf den nächsten Tag vorbereiten. Es ist nicht so wie im Büro, wo ich montags morgens reinkomme und dann mir überlege, was mache ich jetzt, sondern ich muss um 8 Uhr dastehen und mein Unterricht muss dann schon durchgeplant sein. Ich möchte dem aber nicht ganz beipflichten, weil ich für mich zumindest vorher beschlossen, als ich den Querenstieg angefangen habe, dass ich nicht die Schule mit in meine Freizeit nehme, nicht mit ins Wochenende nehme. Und das ist natürlich nicht so leicht, das ist leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Lehrerjob, weil man hat da nicht wie in vielen Bürojobs dieses 9-to-5 und dann ist vorbei und man lässt den Stift fallen. Klar, manchmal nimmt es einen mit, wenn der Kollege einen angeranzt hat, aber letztendlich ist es keine so emotionale Arbeitsatmosphäre, wie es die Schule mit sich bringt. Und da ist es umso wichtiger, dass man das schafft, sich davon emotional zu lösen und dann die Freizeit auch Freizeit sein zu lassen und sich dazu regenerieren. Was Herr Metzger gesagt hat, der Zeitraum der Ausbildung war zu kurz. Das ist natürlich auch weiterhin meiner Meinung nach so der Fall. Ne? Wir haben jetzt hier in Berlin im Querenstieg ein Jahr Ausbildung in Mathe. Das ist ein Jahr nachstudiert. Das machen die Lehramtsstudenten über mehrere Jahre an der Uni. Und dann ist natürlich klar, dass da manche Bereiche, da wird dann eher nur an der Oberfläche gekratzt werden können, anstatt tiefgehend einzusteigen. In Deutsch ist es genau das Gleiche. Das mache ich auch ein Jahr lang. Und wie gesagt, auch da sind die Lehramtsstudenten natürlich viel länger an der Uni dabei, sich damit auseinanderzusetzen.
Frau Deimel, jetzt mal ganz generell gesprochen, nicht nur für Quereinsteiger, überhaupt auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer im Lehramtsstudium. Reicht eigentlich die psychologische, die soziale Ausbildung für, sag ich mal, einen Schulalltag, haben Sie ja vorhin selber auch gesagt, der sich sehr geändert hat, sehr heterogene Klassen, sehr unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen, einfach ein Land, was sich verändert hat, was man natürlich auch in den Schulklassen sieht. Reicht das, was da gelehrt wird?
Da ist noch ein großer Bedarf. Die Länder haben sich aber auf den Weg gemacht, das gehört in den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es gibt immer mehr Angebote für Kollegien, auch für einzelne Kolleginnen und Kollegen und das ist auch dringend notwendig. Und das ist ein Bereich, der ist ganz, ganz lange vernachlässigt worden.
Am Telefon ist Ehrenfried Wohlfahrt aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Wohlfahrt.
Ich habe Folgendes zu sagen, ganz kurz. Ich finde, man sollte nicht generell dieses Bashing gegen Quereinsteiger machen. Ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die ist jetzt so Mitte 20, Ende 20 Biologie studiert. Die hat eine große soziale Kompetenz, kann eine gute Beziehungsebene zu Menschen aufbauen, auch vor allem zu Kindern. Und die macht das sehr gut als Quereinsteiger in der Schule, kommt da gut voran. Sie wird geliebt von den Kindern, von den Lehrern anerkannt. Also für mich würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass ein Quereinsteiger überhaupt ein Lehrer die soziale Kompetenz haben muss, mit Kindern und Menschen umzugehen. Und wenn das da ist, dann klappt auch das Fachliche. Das geht natürlich in Grundschulen vielleicht ein bisschen einfacher mit den Fachlichen als in höheren Klassen. Aber diese Not an Lehrkräften mit guten Quereinsteigern zu begegnen, finde ich gut. Man braucht natürlich als Lehrer, auch wie ihr einer Redner sagte, eine soziale Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Man muss hart im Nehmen sein, in sozialen Brennpunkten. Und da mit Schülern umzugehen, ist sehr schwer. Kann ich mir schwer vorstellen. Und trotzdem, ob das nun ein Quereinsteiger ist oder ein ausgebildeter Lehrer, beide haben da die gleichen Schwierigkeiten.
Ehrenfried Wohlfahrt in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich würde gerne noch was zu Herrn Wohlfahrt sagen.
Gerne.
Grundsätzlich stimme ich ihm zu, aber ich wehre mich doch sehr stark dagegen zu sagen, dass das in den Grundschulen vom Fachlichen her einfacher ist. Das wird oft zu gering geschätzt. Die Grundschule ist die Basis des Bildungssystems und die Prozesse, dass ein Kind lesen, schreiben, rechnen lernt und dass eine Lehrkraft weiß, wie sind die Basisfähigkeiten bei einem Kind, wie weit sind die ausgebildet, wo muss ich ansetzen, Wie mache ich das individuell und differenziert? Das ist in der Grundschule eine extreme Herausforderung, die viel zu gering angesehen wird und auch nicht wahrgenommen wird. Und das ist genau ja auch das Problem, was am Anfang Herr Pennekamp gesagt hat. Wir haben Vertretungslehrkräfte, wir haben Quereinsteiger in den Schulen, dann werden Untersuchungen gemacht wie PISA und dann schreien alle, die Grundschulen arbeiten nicht richtig. Und es liegt aber eher daran, dass wir diese Vielfalt in den Klassen haben und viel zu wenig Personal, das individuell auf die Kinder eingehen kann.
Wir diskutieren gleich nach den 10 Uhr-Nachrichten weiter. Anne Deimel ist bei uns stellvertretende Vorsitzende im Verband Erziehung und Bildung in Nordrhein-Westfalen und Nicolas Uriostegui, Quereinsteiger und Grundschullehrer in Berlin. Wir wollen wissen, Quereinsteiger an Deutschlands Schulen, inzwischen ja ein Massenphänomen. Was bringt es? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen nochmal und einen schönen guten Morgen hier bei uns an diesem Vormittag. Wir haben noch eine Stunde Zeit, um über etwas zu reden, was viele von uns beschäftigt, vor allem natürlich auch diejenigen, die die Kinder haben oder auch selber Lehrerinnen, Lehrer sind, vielleicht auch Schuldirektor. Alle Menschen haben ja in Deutschland irgendwie mal etwas zumindest mit der Schule zu tun gehabt. Und es geht uns um Quereinsteiger an deutschen Schulen. Was genau bringt es? Das ist ja inzwischen ein Massenphänomen geworden. Es gibt Bundesländer, wo mehr als die Hälfte der Neueinstellungen an den Schulen Quereinsteiger sind. In Berlin ist es zum Beispiel sehr stark verbreitet, auch in Sachsen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen. Es gibt auch Bundesländer, wo es bisher jedenfalls an den allgemeinbildenden Schulen noch keine Quereinsteiger gibt, aber vielleicht ändert sich das auch noch. Bayern zum Beispiel und Saarland. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Auch gerne Kinder und Jugendliche, wenn ihr das hört, dann gerne auch anrufen und eure Erfahrungen mit Lehrerinnen, mit Lehrern schildern, die eben von der Seite in den Schulbetrieb reingekommen sind. 0800 2254 2254, selber auch Quereinsteiger, bitte gerne anrufen, von den Erfahrungen berichten. Da haben wir schon einiges Positive gehört, aber auch durchaus Quereinsteiger, die angerufen haben und auch negative Erfahrungen gemacht haben, die selbst von sich sagen, dass sie gescheitert seien. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse und wir haben hier schon gesprochen vor den Nachrichten über die Unterschiede, was die Grundschule angeht und die weiterführenden Schulen, Gymnasien zum Beispiel. Anne Deimel ist bei uns stellvertretende Vorsitzende im Verband Erziehung und Bildung in Nordrhein-Westfalen, selber Direktorin einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen und hier im Berliner Studio Nicolas Uriostegui, Quereinsteiger und Grundschullehrer aus Berlin. Und geschrieben hat uns Ulrich Fuckert und er schreibt, ich unterrichte in einer Nachhilfeeinrichtung im Fach Mathematik, 5. bis 12. Klasse, bin selbst im Ruhestand. Die Unterrichtung von Grundschülern lehne ich aber ab, weil einerseits besondere pädagogische Anforderungen erforderlich sind und andererseits das Grundschulkonzept zu sehr von Spielerei durchdrungen ist. Es wird nach meiner Wahrnehmung gerade im Bereich der Grundschulausbildung zu viel experimentiert, zum Nachteil der Schüler. Da spricht er etwas an, was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, etwas genauer zu formulieren, nämlich die pädagogisch-didaktischen Anforderungen im Grundschulbereich, Frau Deimel, sind die höher als im Gymnasium?
Ich muss gerade nochmal sagen, ich bin also vom VBE, Verband Bildung und Erziehung.
Vorhin war, genau, eine Anruferin hat sie glatt der GEW zugerechnet, der anderen
genau.
Gewerkschaft.
Ich denke einfach nur, damit die Menschen auch wissen, wo ich anzudocken bin.
Der Verband Erziehung und Bildung, eine der Bildungsgewerkschaften in Deutschland. Mhm.
Das ist ein sehr breites Feld, das Herr Fuckert hier anspricht. Wichtig ist ganz klar, es gibt keine Spielerei in der Grundschule. Das mag ein Bild sein, das Herr Fuckert hat, aber das kann ich einfach nur, da kann ich mich nur gegen aussprechen. Wenn was den Grundschulunterricht besonders im Bereich Mathematik ausmacht, ist das eine ganz starke Strukturierung, ein systematischer Aufbau. Und was er vielleicht als Spielerei bezeichnet, ist, dass natürlich Kinder, besonders in der Grundschule, auf wirklich Begreifen von Lerninhalten angewiesen sind. Und es gibt Aufgaben, die mit dem entsprechenden strukturierten mathematischen Material erarbeitet werden, damit Kinder sich wirklich eine Vorstellung von Mengen, von mathematischen Operationen bilden können. Das ist aber ein Riesenunterschied zur Spielerei. Das ist mir ganz wichtig zu sagen.
Ich habe diesen Punkt Spielerei von Herrn Fuckert eher anders verstanden. Und zwar habe ich das eher so auf Metaebene Politik gesehen. Ich kenne das aus Berlin, dass hier mit Wechsel der regierenden Parteien neue Konzepte in die Schule gebracht werden. In Berlin gab es zum Beispiel auf einmal verpflichtend jahrgangsübergreifendes Lernen, von dem sich Schulen in Berlin größtenteils sehr schnell wieder zurückgezogen haben, weil das nicht funktioniert hat unter den Voraussetzungen, wie man es machen musste. Oder die Einschulung von 5-Jährigen, dann 6-Jährigen, da teilweise wiederum zurück zu den eher Älteren. Also ich glaube, so habe ich zumindest verstanden, dass da
wird ja bundesweit viel gerne ausprobiert, was so Bildungspolitik angeht. Ne?
Das da leben wir ja oft. Dass da viel versucht wird und darunter natürlich die Grundschule und letztendlich die Kinder leiden.
Er hat hier zwei verschiedene Dinge angesprochen, glaube ich, Herr Fuckert, um ihn richtig zu zitieren. Die Unterrichtung von Grundschülern lehnt er ab. Er selbst ist Quereinsteiger, aber will eben nicht Grundschüler unterrichten, weil das eben besondere pädagogische Anforderungen mit sich bringt. Das war ja auch ein wichtiger Punkt in seiner E-Mail. Darauf wollte ich eigentlich letztlich ein bisschen hinaus. Ist es schwieriger als Quereinsteiger, als Quereinsteigerin in der Grundschule als im Gymnasium?
Also da muss ich sagen, da habe ich spontan reagiert. Ich bin mit Leib und Seele Grundschullehrerin. Aber das ist ein Punkt, warum selbst das Ministerium in Nordrhein-Westfalen sagt, der Seiteneinsteiger, gerade in der Grundschule gibt es den Seiteneinstieg für Mathe und Deutsch nicht, weil unsere Ministerin sagt, die Grundlagen zu legen, pädagogisch-didaktisch im Erstlesen, Erstschreiben, Erstrechnen, sind so komplex, dass das jemand von außen nicht gut kann. Also es ist immer eine Abwägung. Es wird Personen geben, die von außen in Schule kommen, die das können.
Herr Oriostegui zum Beispiel.
Genau, ich denke das mal. Er wird ja auch qualifiziert. Aber das ist schon so, das ist ein ganz spezieller Bereich, da muss man sich sehr mit auseinandersetzen. Man muss ja sogar schon vor die Grundschulzeit, man muss genau wissen, welche Basisfähigkeiten, welche Schlüsselqualifikationen beherrscht ein Kind, wir sind jetzt im Bereich Mathematik, um überhaupt bestimmte Dinge im Rechnen lernen zu können. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich da nicht mit umgehen kann, dann kann ich auch in der Grundschule ein Kind nicht fördern.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer hier im Gespräch in diesem Vormittag im Deutschlandfunk Kultur. Quereinsteiger an Schulen, was bringt es? Und angerufen hat auch Johannes Wilms aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind selber Quereinsteiger.
Ja, allerdings nicht an einer Grundschule, sondern ich arbeite an einer ISS. Das ist eine vor ungefähr 7 Jahren gefühlt eingeführte Schulform in Berlin. Das ist die integrierte Sekundarschule, wo eben Hauptschulen und Realschulen zusammengelegt worden sind.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Das ist ja jetzt in den letzten Tagen auch nochmal durch die zumindest Berliner Medien gegangen, dass eben an den integrierten Sekundarschulen es ein Problem gibt, wenn die keine gymnasiale Oberstufe haben, dass sie dann nämlich weiterhin de facto den Makel haben, den früher oft Hauptschulen hatten. Und ich arbeite selber eben an einer Brennpunktschule in Berlin-Mitte und habe sehr lange dort als Vertretungslehrer gearbeitet, weil meine Abschlüsse nicht anerkannt worden sind. Also die Schulverwaltung hat sich ungefähr 7 Jahre lang quergestellt.
Was sind Sie von Haus aus?
Mir den Quereinstieg zu ermöglichen. Und dann habe ich mein Staatsexamen tatsächlich dann doch durch die Einzelfallprüfung dann irgendwann nochmal machen
können. Was haben Sie studiert?
Ich habe Kunstgeschichte und Religionswissenschaft studiert, wobei ich auch Kunst praktisch studiert habe. Und dadurch ging das dann irgendwann. Also das war eine besondere... die haben sich dann wirklich sehr genau angeguckt, was ich studiert hatte. Ich hatte zum Glück noch meine ganzen Unterlagen aus dem Studium selber, aber es war insgesamt ein unglaublich bürokratisches Verfahren, bis ich überhaupt zugelassen wurde zu der Quereinsteigerausbildung. Und weil eben die Fächer, die ich habe, nicht als die ich anbieten konnte vom Studium her,
also Kunst und Religion,
als Mangelfächer, ne, anerkannt sind. Und das ist wiederum ein Politikum, warum Ethik zum Beispiel, Ethikphilosophie, nicht als Mangelfach anerkannt ist. Aber ich wollte eigentlich mal was anderes sprechen.
Ja, wir sind ganz Ohr.
Ja, und zwar über eben dieses grundsätzliche Problem mit dem, warum Quereinsteiger nicht gewollt werden. Also ich meine, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, da war völlig klar, dass jetzt um das Jahr 2020 rum es einen massiven Lehrermangel gibt, wenn nicht massiv mehr Leute in den Universitäten ausgebildet werden. Dass es sehr, sehr viele, dass es eine große Pensionierungswelle geben würde. Das war bundesweit klar. Und bundesweit ist darauf nicht reagiert worden. Und so ist es zu diesem immer größeren Lehrermangel geworden, der dann sich in einigen Gebieten der Bundesrepublik eben enorm ausgeweitet hat. Und da geht es gar nicht mehr anders. Die Unterrichtsverpflichtungen angesichts der Schülerzahlen sind gar nicht mehr anders zu bewältigen als mit Quereinstieg. Und da muss man sich Gedanken machen, wie kann man diesen Quereinstieg organisieren? Und da läuft unglaublich viel falsch. Also wenn die Art und Weise, wie mit dem Quereinstieg umgegangen wird, da sehe ich ein Problem.
Zum Beispiel, was
dass
ist da?
Zum Beispiel, ja. Ja, dass zum Beispiel für die Leute, die Grundschulmathematik nachstudieren, da wird einerseits die Grundschuldidaktik gestrichen. Das hatten wir ja jetzt hier mehrfach, wie wichtig dieses Erstrechnen lernen ist und so weiter. Diese Bereiche werden gestrichen aus dem Zusatzstudium und stattdessen wird eine Mathematik gelehrt, die selbst Ingenieure an den Rand ihrer, also wirklich an ihre Grenzen bringt. Also ich kenne zwei Ingenieure, die gesagt haben, dass sie eine Mathematik begegnen für Grundschule, die weit über das hinausgeht, was sie in ihrem Ingenieurstudium gemacht haben. Und das, was soll das bitteschön mit der Ausbildung für Grundschullehrer zu tun haben? Und gleichzeitig wird dann gesagt, es ist immer so ein Problem, dass die Leute keine pädagogische Erfahrung haben. Hm. Das wichtigste Pfund, das wurde ja auch schon zu Beginn der Sendung gesagt, glaube ich, ist wirklich das Vertrauen, das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern oder zwischen Lehrerinnen und Schülern. Und wenn man den Punkt hat, dann hat man einfach eine Basis. So. Und ich denke, dass da dann auch wiederum eine Unterstützung derjenigen angefragt ist, die in der Lage sind, auf dieser Basis, also die nun unterstützt werden können im Quereinstieg, sich dann Richtung guten Unterricht zu entwickeln. Und da wird viel zu wenig gemacht, weil es einfach überhaupt keine Konzepte gibt.
Also auch eine Botschaft an die Bildungspolitik. Vielleicht noch eine abschließende Frage an Sie. Wie haben Sie denn diese Jahre, sag ich mal, des Kampfes auch, so habe ich es fast verstanden, bis Sie dann wirklich auch als Lehrer tätig sein konnten, empfunden? Hat sich das am Ende gelohnt? Sind Sie jetzt ein glücklicher Quereinsteiger?
Also das Wort glücklich würde ich jetzt nicht verwenden. Aber ich bereue
Zufrieden
es nicht.
Vielleicht.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bereue es nicht. Es ist eine sehr anstrengende, teilweise sehr harte Arbeit, aber die auch immer sehr viel zurückbekommt. Ich muss dazu sagen, ich habe ein super Kollegium gehabt, wo ich von Anfang an nicht behandelt worden bin als, der kommt von außen, sondern wo ich von Anfang an so als gleichberechtigte Person wahrgenommen worden bin. Und ich bin auch immer unterstützt worden. Ich konnte immer mich mit Fragen an Kolleginnen und Kollegen wenden, die da sehr geduldig mit mir waren. Also ich habe von den Rahmen, konkret in der Schule, habe ich sehr viel Hilfestellung gehabt und genau die allen Quereinsteigerinnen zu wünschen ist. Ich denke nur, dass es eben auf der bildungspolitischen Ebene dieses Problem eben gibt, dass eben nicht geguckt wird, wie man diesem strukturellen Problem des Lehrermangels begegnen kann. Also ich meine, es kommt immer mehr die Forderung auf, in den Schulen, berlinweit und ich denke, das auch bundesweit, dass man zu viele Unterrichtsstunden hat. Die Zahl derjenigen, die in Teilzeit gehen, wird immer größer, weil die Zahl der Unterrichtsstunden, die man geben muss, einfach viel zu viele sind, um da noch einen guten Unterricht zu machen bei den ganzen geforderten auch sozialen Kompetenzen, die man einzubringen hat. Es ist ein unglaublich, also gerade an so einer sogenannten Brennpunktschule haben sie sehr, sehr viel Sozialarbeit. Und das braucht sehr, sehr viel Zeit und das geht schlimmstenfalls dann auch zu Kosten von einer guten Unterrichtsvorbereitung. Und das kann es nicht sein. Also wir brauchen weniger Unterrichtsstunden und gleichzeitig aber eben auch weiterhin dieses viele Engagement von den Leuten, die im Quereinstieg kommen. Die sind eigentlich, nehme ich wahr, fast alle wirklich sehr motiviert und wissen, was sie wollen. Und das ist einfach mal schon ein Riesenpfund.
Johannes Wilms, Quereinsteiger aus Berlin. Auch jemand, der ein paar bildungspolitische Forderungen aufgestellt hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Und schönes Wochenende. Herr Röstegi, Sie haben sich kurz noch dazu.
Ja, also da gab es ja einige interessante Aussagen jetzt von Herrn Wilms. Und die eine Aussage, Didaktik wird gestrichen aus dem Zusatzstudium. Also ich glaube, es ist so, dass Herr Wilms einen anderen Quereinstieg gemacht hat als ich, weil wenn es ein Zusatzstudium ist, dann ist es ein Unterschied zu meinem Quereinstieg. Ich kann nur dafür für meinen Fall sprechen jetzt. Bei mir ist es so, Didaktik wurde bei mir nicht gestrichen, sondern es war genauso Teil meiner Ausbildung. Und ich habe mitunter tolle Didaktik-Seminare besucht, Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn das in einem Zusatzstream gestrichen wird. Ich kann auch sagen, dass bei mir, dass es Mathe im fachlichen Bereich auch sehr, sehr tiefgehend war in eine Richtung, wo ich auch immer Schwierigkeiten hatte nachzuvollziehen, wo schlage ich jetzt die Brücke zur Grundschule und wird das für mich relevant. Und ich finde, die Herausforderung ist es gerade, also das kann ich jetzt nur für Berlin sagen, ist es jetzt gerade in dieser Ausbildung eine mutige Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich orientiere mich jetzt nicht unbedingt an der Ausbildung, wie sie im normalen Lehramt über viele Jahre hinweg passiert, sondern ich gehe auf diesen Quereinstieg hier ein und wir bilden die Quereinsteigenden so aus, wie es für deren Situation passt, weil wir sind ja nicht Studenten, die gar nicht in der Schule sind, sondern wir sind ja die anderen 4 Tage der Woche, wir operieren ja sozusagen am offenen Herzen. Ne? Wir sind ja jeden Tag da und kriegen dann aber an dem einen Tag in diesen Seminaren Dinge vermittelt, die in der Theorie viele Schritte davor stehen.
Es ist offenbar auch ein großer Flickenteppich in Deutschland, was die Ausbildung zu Quereinsteigern angeht. Viele verschiedene auch Anforderungen, Qualifikationen, wir haben das schon gehört. Es ist auch eine bildungspolitische Grundsatzfrage, die Herr Wilms ja gerade in Berlin auch gestellt hat, Quereinsteiger. Und ich meine, wir haben ein paar Gründe für den Lehrermangel ja auch schon genannt. Lehrermangel ist ja überhaupt der Anlass, überhaupt so viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu beschäftigen. Viele Lehrer gehen in Ruhestand. Wir haben steigende Schülerzahlen durch Geburtenzuwachs, auch durch Zuwanderung. Es ist größerer Bedarf für Personal und Räume. Dann gibt es viele politische Reformen, Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz, Inklusion. Viele, viele Dinge, die dazu führen und natürlich auch grundsätzliche Fragen aufwerfen, die man vielleicht auch international mal ein bisschen stärker beleuchten kann. Irmgard Kreuz zum Beispiel aus Emmerich ruft an. Schönen guten Morgen. Frau Kreuz, sind Sie da?
Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Sie haben in den Niederlanden studiert.
Ich hatte mein Beispiel nämlich angesprochen. Das ist, ich habe in den Niederlanden als zweites Studium erst mit Mitte 40 ganz einfach Lehrer studiert, wie das in den Niederlanden üblich ist. Nämlich da gibt es Bachelor und Master. Und ich habe meinen Bachelor gemacht und dachte, ja, das gilt dann auch wie ein deutsches Schulstudium. Wie Sekundarstufe 1. Ich habe in Deutschland bisher, ja, neben der VHS, der Volkshochschule, Integrationskurse, Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache, das war das Studium, habe ich an einem Gymnasium unterrichtet, aber immer nur auf Vertretungsstunden. Also es gibt in Deutschland auch keine Stelle dafür, für die vielen, vielen Menschen, die wir seit gut 10 Jahren haben, die in die Schulen kommen ohne oder mit ganz geringen Deutschkenntnissen. Das finde ich auch, müsste von der Politik was geschaffen werden, dass das nicht nur so ein Vertretungsseitenphänomen bleibt. Jedenfalls hatte ich mich dann beworben in einer Grundschule, aber mit meinem Studium aus den Niederlanden konnte ich da nicht anerkannt werden. Also konnte mir die Schulleiterin, obwohl sie mich gerne eingestellt hätte, mir diesen Platz, den sie da dringend besetzt haben, muss geben. Mhm. Ich bin inzwischen an einer Gesamtschule, wo auch dieses Fach besetzt werden muss.
Da ging es dann doch?
Ja, kein Fach. Ja, vorher am Gymnasium ging es ja auch, aber ich werde dann behandelt wie eine Seiteneinsteigerin und auch so bezahlt. Aber ich habe ein vollständiges pädagogisches, didaktisches Studium gemacht mit sehr viel Praxisbezug. Die Niederländer legen eben sehr viel Wert darauf, Klassenmanagement ist Selbstmanagement und man muss kritikfähig sein und das ist von Anfang an, also nach einem halben Jahr wird man in eine Schule geschickt und soll sich das mal angucken. Mag man überhaupt Schüler? Kann man mit jungen Menschen gut umgehen? Und das finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt. Jeder, der einen Seiteneinstieg macht, der muss diese Arbeit wirklich mögen und muss den Umgang mit Menschen mögen.
Wie stark ist denn das Phänomen der Quereinsteiger in den Niederlanden?
Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen. Nein, das weiß ich nicht. Die bilden jedenfalls aus und haben sehr viele, gerade deutsche Muttersprachler, versucht, in die Niederlande zu locken. Ist ihnen teilweise gelungen, damit das Fach Deutsch dort aufgewertet wird.
Irmgard Kreuz aus Emmerich, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre Erfahrungen und wünsche noch schönes Wochenende.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Quereinsteiger an Schulen. Was bringt es? Das ist unser Thema heute mit Anne Deimel, der stellvertretenden Vorsitzenden im Verband Erziehung und Bildung in Nordrhein-Westfalen, außerdem selber Direktorin einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen, und Nicolas Uriostegi, Quereinsteiger, Grundschullehrer aus Berlin, der gute Erfahrungen gemacht hat. Und wir wollen von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben als Eltern, als Lehrer, gerne auch als Schuldirektor, Schuldirektorin, gerne aber auch als Kind oder Jugendlicher. 0800 2254 2254, das Massenphänomen inzwischen in Deutschland. Quereinstieg. Und am Telefon ist Holger Krause aus Halle. Schönen guten Morgen, Herr Krause.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Ja, oder guten Tag inzwischen auch schon jetzt, ne?
Ja, ja. Ja. ich habe ganz spannend zugehört und ich bin schon ein bisschen fortgeschritten in der Alter, ich bin knapp 60 und meine Erfahrungen sind in verschiedener Hinsicht. Also ich war viele Jahre engagierter Elternsprecher meiner Kinder und habe dort Schularbeit mit flankiert aus Sicht der Eltern. Damals waren in diesen Schulen in Sachsen, in Leipzig, ich lebe jetzt in Halle, wenig oder gar keine Quereinsteiger. Das Phänomen kommt in Sachsen-Anhalt auch. Meine Frau ist selbst Schulleiterin im Gymnasium. Und ich habe eigentlich, meine Sicht ist im Grunde, da ich mich kommunalpolitisch ein bisschen engagiere, ist eigentlich hier auf der ganzen Breite ein Politikversagen. Also wenn ich mich nur erinnere, ein Herr Picht hat 1965 den Begriff der deutschen Bildungskatastrophe ausgerufen, aus seiner Wahrnehmung. Das sind jetzt 60 Jahre her oder 55. Unsere Bundeskanzlerin hat, glaube ich, 2007 die Deutsche Bildungsrepublik ausgerufen, mit zugesicherten, meines Wissens, 10% jährlichen am BIP orientierten Bildungsausgaben. Es ist nichts passiert. Und das merken Sie dann in der Schule Infrastruktur. Also Schulen werden nicht saniert. Die Hochschulen in Länderverantwortung haben nicht genügend in den Jahren Mittel in die, ich sag mal, Hochschullandschaft investiert. Und unsere jüngste Tochter ist gerade jetzt im Studium als Grundschullehrerin. Und ich muss einfach mal sagen, wenn Sie überlegen, die Zugangsvoraussetzung für eine Grundschullehrerin an der Universität hier zum Beispiel in Halle ist mit Numerus Clausus besetzt. Das heißt, Sie haben dort einen Eingangsfilter. Auf der einen Seite eine extrem hohe Erwartung, was die, sagen wir mal, schulische Kompetenz und Abschluss bringt. Und auf der anderen Seite wollen Sie, sagen wir mal, diese Notsituation durch verfehlte Bildungspolitik ganz schnell beheben. Und der allererste Zuhörer sprach auch von dem Phänomen der geringen Wertschätzung. Und das muss ich sagen, das kriege ich in diesem Kontext. Und
geringe Wertschätzung des Lehrerberufs, oder was meinen Sie?
Des Lehrers. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Punkt dazu, weil meine Frau ist ja Schulleiterin, die hat ja alles durchlaufen. Das Thema Schulleitung in Schulen. Also wir haben in Deutschland 1000...
Ah, das ist leider verschwunden. Wir haben gerade ein kleines Problem mit unserer Telefonsoftware. Schade eigentlich. Vielleicht ruft er gleich nochmal an. Das wäre doch sehr schön, Herr Krause.
Aber
Halle.
Ich kann natürlich sagen...
Er soll unbedingt nochmal anrufen. Ich sage nochmal schnell die Telefonnummer 0800 2254 2254. Bitte unbedingt nochmal anrufen. Frau Deimel, ich glaube, Sie waren zumindest indirekt angesprochen als Direktorin auch, oder?
Angesprochen nicht, aber ich denke, er wollte darauf hinaus, dass wir ja so viele Schulen haben, wo die Schulleitungsstellen nicht besetzt sind. Und das wollte er als aus meiner Sicht jetzt nochmal ergänzen. Uns fehlen ja nicht nur die Lehrkräfte, uns fehlen auch die Schulleitungen an vielen Schulen in ganz Deutschland. Und mich hat das auch gerade, es ist eben auch schon mal gefallen, und ich glaube auch, das ist so ein wichtiger Punkt, an diesem Lehrkräftemangel sieht man eigentlich, welchen Wert hat eigentlich in unserem Land Bildung. Und gerade ist das gefallen, ich würde das gerne nochmal wiederholen, weil ich finde, das ist eigentlich der entscheidende Begriff im Moment. Und zwar ist das die Wertschätzung für das gesamte System und für Bildung insgesamt. Wir können nicht so weitermachen und immer fordern. Man hat den Eindruck aus der Politik, es sind Worthülsen, wenn gesagt wird, kein Kind zurücklassen und Schule ist wichtig und wir achten den Beruf, wenn das kommt. Aber wenn es dann darum geht, dieses System, was so extrem wichtig ist für unsere gesamte Gesellschaft, sowohl hinterher für die Wirtschaft, also ich sage nur Fachkräftemangel, oder auch für unsere Demokratie. Für eine gelebte Demokratie sind Kinder und Jugendliche mit einem guten Bildungshintergrund so, so wichtig. Und sie sind Teil unserer Gesellschaft und werden sie prägen. Da muss Politik jetzt endlich mal wach werden. So habe ich Herrn Krause verstanden. Und dieses System wirklich massiv
stützen.
Aber
wenn es so viele sehr motivierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in Deutschland gibt, die gerne Lehrer, Lehrerin werden wollen und dadurch auch eine Lücke füllen können. Und viele machen das ja offenbar auch sehr gut. Ist das nicht zumindest auch ein Impuls, vielleicht die gesamte Lehrerausbildung zu reformieren?
Aber da muss ich sagen, an erster Stelle steht erstmal, dass mehr Studienplätze geschaffen werden. Herr Krause hat das Problem angesprochen des NCs, des Numerus Clausus. Der lag viele Jahre bei uns in Nordrhein-Westfalen bei 1, sowas. Das muss man sich vorstellen im Grundschullehramt. Aber da ist die Politik wach geworden, das muss ich sagen. Man ist dabei, immer mehr Studienplätze zu schaffen. Und dann erledigt sich das auch mit dem Numerus Clausus. Weil wenn mehr Studienplätze da sind und mehr junge Menschen mit Abitur da studieren können, dann wird auch nicht mehr so eingeschränkt und nicht mehr so ausgesiebt.
Schreiben Sie uns auch gerne, Quereinsteiger an deutschen Schulen. Ja, offenbar wirft das auch einige Grundsatzfragen an die deutsche Bildungspolitik, die ja, wir wissen es, Ländersache ist, auf. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist sicherlich pro Bundesland auch unterschiedlich, aber ein generelles Problem haben wir eigentlich überall in Deutschland, nämlich Lehrermangel. Agnes Kaisers schreibt uns aus Köln, ich sehe Quereinsteiger an Schulen sehr kritisch und lehne das ab. Das wäre so, als wenn jeder Bäcker werden könnte, nur weil er zu Hause schöne Torten backt. Frage, schreibt sie hier, warum ist diese Personalproblematik von der Politik nicht rechtzeitig erkannt? Der demografische Wandel ist seit langem als bekannt vorauszusetzen. Warum wurde nicht am Bedarf orientiert Studienplätze geschaffen? Frau Deimel, nochmal ganz kurz einen Moment vielleicht bei Ihnen nochmal zu bleiben. Wo ist für Sie eigentlich das größte Defizit da? Kann man das auch bundesweit sagen, was die Bildungspolitik, was die Nachwuchsförderung an Schulen angeht?
Sie haben das ja schon gesagt, Bayern hat bisher keine Quereinsteiger eingestellt, weil Bayern jedes Jahr genau geguckt hat, wie viele Kinder werden geboren. Und jetzt kann man, und dann weiß man ja, 6 Jahre später sind die in der Schule. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben einfach nicht richtig gezählt, die Politiker und die Zuständigen. Aber was für mich daran einfach deutlich wird, ist, wie Schule, wie Bildung, wie das ganze System eigentlich in seiner Wertigkeit gesehen wird. Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann passiert so etwas nicht. Und da gebe ich Frau Kaisers also völlig recht. Frau Kaisers spricht den Seiteneinstieg, den Quereinstieg in Nordrhein-Westfalen an. Das ist jetzt nochmal wichtig auch für Herr Uriostegui. Wo einfach die Kollegen in die Schulen kommen, ohne jede Vorqualifizierung. Und ich verstehe das auch.
Das sind die Seiten, muss man vielleicht noch erklären, das sind die Seiteneinstiege, das heißt, ohne Referendariat, also praktisch
ohne
Crashkurs
Referendariat,
eigentlich, ne?
Es gibt einzelne
Unterschied zum Quereinstieg, ne? Mhm.
Nein, wir haben das schon synonym, Quereinstieg und Seiteneinstieg. Bei uns gibt es
in
die Möglichkeit.
Woanders heißt es, sehr unterschiedlich.
In Berlin ist es schwierig, und da sieht man mal dran, dass man bundeseinheitliche Regelungen dringendst braucht, und zwar, was die Vorqualifizierung, die Qualifizierung im Anschluss angeht und auch, dass dann am Schluss das originäre Lehramt steht, damit auch gleichwertige Arbeit in Schule stattfinden kann.
Gudrun Rieck aus Prerow ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Ja, moin. Ich bin 70 und war Lehrerin. Und es ist ja so, Schule ist ja Vorbereitung auf Leben. Und Leben ist ja ein schwieriger Prozess und sehr wandelbar. Und von daher komme ich aus einer Zeit, als Lehrerausbildung sehr stark fachwissenschaftlich orientiert war und wo viele von meinen Kollegen in die Schule kamen und sagten, na prima, jetzt bin ich fertig und bin Lehrerin. Aber was machen denn eigentlich die Schüler hier? Das heißt also, wir sind ausgebildet worden und haben wenig mit Schülern vorher zu tun gehabt. So, das heißt also, unser Leben war so programmiert als Kind in der Schule, als Jugendlicher auch in der Schule, dann als Student in der Uni. Und als Erwachsener nur in der Schule. Und wir haben eigentlich nichts von Leben im umfassenden Bereich irgendwie kennengelernt. Und das ist eine Sache, die eine ganz schlechte Voraussetzung ist, finde ich.
Das heißt, Quereinsteiger bringen schon mal ein bisschen mehr Erfahrung mit. Sie sind eine Bereicherung.
Können eine totale Bereicherung sein. Ist sehr kompliziert. Ich bin nicht auf alle Fälle nicht prinzipiell nur für Quereinsteiger, weil es natürlich auch viele gibt, die meinen, dass man sich da ein gutes Leben machen kann. Aber was ich wichtig finde, ist, dass eben eine Motivation da ist, die auf dem Hintergrund von einer gestandenen Persönlichkeit irgendwie stattfindet. Und was ich ganz wichtig finde zu den fachwissenschaftlichen Geschichten, also ich war Gymnasiallehrerin und habe aber in meinem Studium eigentlich mehr Hochschulpolitik gemacht als Fachstudium und habe das hinterher auch als eine Bereicherung angesehen, weil ich nämlich viele Dinge, also stoffliche, fachliche Dinge mir erarbeiten musste und ich war immer nur 3 Schritte vor den Schülern. Das ist ein bisschen untertrieben. Aber die Situation hat mir wirklich erlaubt, dass ich gemerkt habe, wo irgendwie Schüler haken, wo sie die Probleme haben, weil ich die nämlich beim Erarbeiten letztendlich mich auch gefragt habe. Und von daher finde ich einfach viele Dinge, die jetzt gesagt worden sind zur Bildungspolitik oder zu den Eingangsvoraussetzungen oder auch zur Qualifikation von Quereinsteigern, da müsste man überlegen, wie man die Leute nicht nur überprüft, sondern wie man gucken muss, wo liegt denn die Bereicherung. Das ist sicher schwierig.
Gudrun Rieck in Prerow an der Ostsee. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, bitte gerne.
Und wünsche schönes Wochenende. Und Solveig Beiner ruft uns an aus Werder bei Berlin. Schönen guten Tag, Frau Beiner.
Schönen guten Tag.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es mit den Quereinsteigern?
Ich wollte nur sagen, ich bin 1950 eingeschult worden. Und damals war es auch schwierig mit den mit Lehrern. Es gab viele Quereinsteiger. Und ich kann mich an meine Biologielehrerin erinnern. Die Bildhauerin war vom Beruf in Berlin ausgebombt, kam nach Werder. Es war meine beste Lehrerin, muss ich einfach sagen. Und sie hatten wirklich gute Lehrer, sehr gute Lehrer.
Warum war sie so besonders gut?
Weil sie auf die Kinder eingehen konnte. Sie konnte es auch gut erklären, was war. Und dann gab es natürlich Besonderheiten, die es nicht mehr gibt. Sie hat ab und zu auch Kinder zu sich nach Hause eingeladen, nachmittags mal zum Kaffee oder sonst. Es war so ein ganz anderes Verhältnis. Berlin ist eine kleine Stadt. Gut, Berlin ist groß, kann man nicht vergleichen. Und jetzt ist Werder auch größer, damals war es kleiner. Aber es war so ein ganz anderes Miteinander. Und vor allen Dingen, es gab viele Kinder. Und das war natürlich, waren ganz völlig andere Situationen. Aber ich wollte nur sagen, auch Quereinsteiger können hervorragende Lehrer sein, wenn sie die gewisse Empathie mitbringen, ne? Auch.
Sie wollten noch was dazu sagen.
Ja, also ich finde, letztendlich ist es ja so, wenn ich mir, da sind einige interessante Dinge stecken da drin in der Aussage. Und zwar, jedes Unternehmen sucht sich ja letztendlich genau die Mitarbeiter, die es braucht. Und da gucken sie auf verschiedene Parameter, ob die passen oder nicht. Und bei uns ist es jetzt so, zumindest kann ich da für Berlin sprechen, da wird auf den Parameter geguckt, Studienabschluss. Das heißt aber nicht, dass ich in all diesen Kompetenzen, die ich als Lehrerpersönlichkeit haben muss, dass ich die dann auch mitbringe. Also ne, Didaktik und inhaltlich gut sein und so weiter, fachlich. Und da ist halt für mich die Frage, wie schafft es denn, wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses bildungspolitischen Kontext, wie schafft es dann Politik, die richtigen Leute einzustellen? Und für mich steht da ganz klar, es reicht halt nicht, nur auf diesen rein theoretischen Abschluss zu gucken. Und da kann ich ein konkretes Beispiel geben. Ich habe, wie gesagt, für diese Bildungsorganisation gearbeitet. Da war es so, die sieben ganz stark nach Motivation und Überzeugung aus. Und da kommt es zwar auf einen sehr guten Studienabschluss an. Ich beispielsweise hatte den nicht. Ich hatte einen guten Studienabschluss, aber ich gehörte halt nicht zu den paar besten Prozent, wie die meisten dort. Und die haben mich aber trotzdem genommen, weil die in diesem Auswahlprozess gesehen haben, dass ich Fähigkeiten mitbringe, die ganz wichtig sind als Lehrerpersönlichkeit. Ich habe das dann also gemacht und hätte ich das alles... wäre ich da nicht ausgewählt worden, wäre ich vielleicht gar nicht jetzt Quereinsteiger. Und ja, das ist halt für mich schade, wenn ich dann sehe, dass Kollegen von mir aus dieser Bildungsorganisation, die jedes Jahr da rauskommen, teilweise überhaupt nicht an der Schule können. In Berlin ist es so, BWLer können hier zum Beispiel nicht rein, weil die bringen nicht die fachliche Qualifikation mit. Zum Beispiel haben die ein paar Creditpunkte zu wenig in Mathe. Deswegen sind sie nicht wie ein Mathematiker für dieses Mangelfach Mathematik berechtigt, quereinzusteigen und kommen deswegen nicht in die Schule. Sind aber Leute, die sehr viel Motivation mitbringen. Und in einer pädagogischen Ausbildung sie haben entweder auch keine oder beziehungsweise dadurch, dass sie schon 2 Jahre lang für die Organisation gearbeitet haben und da auch ausgebildet wurden, 2 Jahre lang, also parallel zu dem Beruf, sind sie trotzdem schon mal zumindest vorqualifiziert.
Auch als Bildhauerin, die dann Biologielehrerin geworden ist in den 50er Jahren. Und
ja, genau, soll, mit Bezug auf die jetzt.
Ja, ja. Und Solveig Beiner in Werder bei Berlin sehr beeindruckt hat. Ich habe so rausgehört, eigentlich fast ihre Lieblingslehrerin, oder?
Ja.
Frau Beiner, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich hatte auch noch andere gute Lehrer, die
Quereinsteiger
waren. Die fielen mir besonders ein, ja. Ob unsere Russischlehrerin später auf der Oberschule war oder die Englischlehrerin.
Ja.
Also die alles, wie sagt man, weil sie aus dem Lande kam.
Frau Beiner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ja, vielen Dank, Solveig Beiner. Dankeschön.
Es hängt nicht immer nur von der Ausbildung ab, sondern es hängt auch, da sind viele Facetten drin und
ja.
Worauf man eben achten muss, wenn man Lehrer auch einstellt.
Viele Grüße nach Werder an der Havel bei Berlin. Ich danke Ihnen sehr und schönes Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist jetzt Christian Schmidt-Kilp aus Rostock. Nochmal zurück hoch an die See. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie bilden selbst Lehrer aus?
Ja, ich bin an der Hochschule als Professor in der größten lehrerbildenden Fakultät der Universität Rostock. Und ich rufe an, weil ich überzeugt bin, dass es sehr gute Quereinsteiger geben kann, so wie es auch nicht so gute ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen geben kann. Aber im Grunde ist es ein Strukturproblem. In Sonntagsreden wird gerne die Bildungsrepublik ausgerufen. In der Realität sieht es dann so aus, dass die Sparmaßnahmen alle Bereiche betreffen, Schulen, Universitäten, vor allem auch Schulen, aber auch eben Universitäten, notorisch unterfinanzierte Hochschulen und Schulen produzieren hohe Abbrecherquoten. Quereinsteiger werden dann nötig, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. 27 Stunden die Woche Unterricht, Verheizung kann man regelrecht sagen zu einer über die Bezahlung kann man sich unterhalten. Das führt natürlich zu einer Abwertung des Berufs und des Studiums und einem Prestigeverlust in der Bevölkerung, was wiederum letztlich, das ist aber ein längeres Thema, ein antidemokratisches Bewegung, populistische Phrasen produziert, nach dem Motto, das kann ja jeder. Mhm. Wie gesagt, es kann sehr gute Quereinsteiger geben und Quereinsteigerinnen, aber so wie jemand in meiner Nachbarschaft meinetwegen auch ein guter Elektriker sein kann oder was davon versteht und mir eine Stromleitung legen kann, kann es auch einen guten Quereinsteiger geben. Mhm. Aber bei mir ist dann nicht so schlimm, wenn die Lampe nicht leuchtet, aber wenn wir dann regelmäßig irgendwelche Leute, die schlecht ausgebildet sind, schlecht vorbereitet aufs Leben bekommen, dann dann ist das ein größeres Problem.
Aber macht ein Lehrer. Ja. Aber die Frage, die diskutieren wir schon jetzt seit fast 2 Stunden tatsächlich, die Grundfrage tatsächlich, was braucht es eigentlich, um ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin zu sein? Braucht es tatsächlich das Lehramt?
Ich glaube, es braucht das Lehramt, auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ein Resultat davon, dass die ganze Zeit darüber gesprochen wird, dass es die Fachausbildungen in der Form nicht geben muss. Eine Studentin trat auf mich zu und meinte doch allen Ernstes, dass es doch für eine Grundschullehrerin vielleicht sogar geradezu besser sein kann, wenn sie nicht so gut Englisch spricht, weil sie dann nicht in die Gefahr gerät, also wenn sie dann Englisch unterrichtet, das meine ich, weil sie dann nicht in die Gefahr gerät, Begriffe zu benutzen, die vielleicht die Kinder überfordern. Da fiel mir dann nicht mehr viel ein, aber ich glaube, das ist ein Resultat von einem Klima, was darauf abzielt, dass die Fachwissenschaften eigentlich keine Rolle spielen, irrelevant sind für den späteren Lehrerberuf. Das halte ich für vollkommen falsch. Ich selber persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin als Schüler, als Vater, als Partner einer Lehrerin, kenne ich diverse Seiten. Ich bin davon überzeugt, dass gerade die Lehrerinnen und Lehrer bleibenden Eindruck hinterlassen, von denen die Schülerinnen und Schüler wissen und merken, dass sie über die Stunde hinausdenken können, dass sie ihr Fach wirklich verstehen.
Aber das können auch
selbstverständlich auch die Didaktik und die Pädagogik und sehr stark.
Ja. Aber das können ja auch Quereinsteiger sein, ne?
Das können auch Quereinsteiger sein, das habe ich ja gesagt. Also wie gesagt, man kann
Ohne Quereinsteiger wäre es vermutlich sowieso schwierig, den Schulbetrieb in Deutschland aufrechtzuerhalten im Moment,
glaube ich. Ja, das ist aber ja ein politisches Problem, wie die Dame vorhin sagten. In Bayern hat man das ja offenbar nicht. Da konnte man ja anscheinend auch vor einigen Jahren schon absehen, wie viele Kinder dann 6 Jahre später in die Schule kommen. Also das ist ja, also natürlich ist das jetzt ein Problem. Also was man jetzt damit macht, ist ja eine andere Frage. Deswegen habe ich es ja auch ein Strukturproblem
und
genannt.
Und Sie tatsächlich als Experte und auch jemand, der Lehrer ausbildet, auch im akademischen Bereich sich damit beschäftigt, wären Sie denn bereit oder wäre das denn zumindest eine Chance vielleicht, die Lehrerausbildung durch die Lage, die wir nun haben, einfach mal gesellschaftlicher Art und dem Lehrermangel einfach zu verändern, anzupassen den Bedingungen?
Das geschieht ja dauernd. Also es ist ja nicht so, dass da irgendetwas, das ist ja auch so ein Bild, was vielleicht entsteht, dass in der Lehrerbildung überhaupt nichts sich bewegen würde. Es gibt ja kein Thema, in dem die Reform von gestern so schnell wieder von der Reform von morgen überholt wird, ohne dass je mal die Zeit bestünde zu gucken, was denn die erste gebracht hat. Also das ist ja schon so, dass da die Versuche gemacht werden, das anzupassen. Und es ist ja so, dass in den letzten Jahren, vor allem auch im Zuge der Bologna-Reform die und der verschiedenen Lehramtsstudienreformen, die Fachwissenschaften ohnehin schon arg gelitten haben auf Kosten der Pädagogik, der Bildungswissenschaften und so weiter. Also hat ja schon eine Verschiebung stattgefunden. Also so ist es nicht, da wird dran weiter gearbeitet, aber nach wie vor ist es eben auch so, dass es verschiedene Ebenen gibt, an denen es auch an der Universität selbstverständlich hakt, wenn Studierende semesterlang auf Teilnahme an bestimmten Modulen warten müssen, weil es nicht genug Angebot gibt und so weiter.
Das schreckt dann vielleicht auch ab, ne? Menschen, die Lehrer, Lehrerin werden wollen und sich eben also auf diese Studienbedingungen nicht einlassen möchten, ne?
Ich glaube, es ist auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen ist es wichtig zu gucken, wo bestehen Defizite, die ausgeglichen werden können, dahingehend, dass das Studium erstens attraktiver ist, dass es aber auch auf den Lehrer-Lehrerinnen-Beruf vorbereitet, selbstverständlich. Und trotzdem aber auch zu gucken, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, dass man nicht nachher sagt, okay, die Kandidaten, Kandidatinnen brauchen nur noch Kompetenzen, aber den Gegenstand, an dem sie diese Kompetenzen erweisen sollen, den haben sie leider nie gelernt, also die Fachwissenschaft.
Christian Schmidt-Kilb, selber bildet er Lehrer aus in Rostock. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke schön.
Und wünsche schönes Wochenende. Und Johannes Wölfert ruft an aus Brunsbüttel. Ebenso jemand, der Lehrer ausbildet.
Ja, Lehrer, hallo.
Ja, wir hören Sie.
Ich bin pensionierter Lehrer, meine Frau war auch Lehrerin und wir betreuen ein Kind aus Eritrea. Und jetzt muss ich eine Lanze für die Grundschullehrer brechen hier in Brunsbüttel. Wir sind eine Kleinstadt mit 13.000 Einwohnern, haben 75 Nationen. Entsprechend sieht es in den Grundschulklassen aus. Und diese Kleine aus Eritrea geht in eine zweite Klasse. Ein Drittel sind ausländische Kinder. Und die lernen in der dritten Klasse dann Englisch. Das lernen sie dann sehr schnell, aber sie können noch nicht richtig Deutsch. Und die Kolleginnen und Kollegen setzen sich energisch ein, werden aber am schlechtesten bezahlt und haben die höchste Stundenzahl. Also A12 gegenüber A13 an den anderen Schulen. Ich war Gymnasiallehrer und ich muss sagen, alles Geld und alle Reserven in die Grundschulen rein. Das ist meine Forderung und meine Erfahrung, die ich hier habe.
Johannes, Herr Wolfert, da muss ich einfach sofort sagen, ganz herzlichen Dank, das ist genau meine Ansicht. Wir haben das ja auch untersuchen lassen, die verschiedenen Lehrämter in den verschiedenen Schulen sind zwar nicht gleichartig, aber sie sind mindestens gleichwertig. Und das, was Sie gerade gesagt haben, da haben Sie heute Morgen sehr, sehr vielen Grundschullehrkräften in ganz Deutschland eine Riesenfreude gemacht, weil die nicht das Gefühl haben, dass das bei vielen Menschen so ankommt.
Aber warum ist denn das so, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer sich oft nicht genug respektiert fühlen, Frau Demmel?
Ja.
Also, oder Herr Wölfert, Sie wollten auch schon, bitte.
Ja, ich wollte noch sagen, dass wir sind ja eine Arbeitsgesellschaft und Respekt, einen Stundenlohn eines Handwerkers drückt den Respekt aus. Und wenn ich diese Grundschullehrer am schlechtesten bezahle, dann ist das keine Wertschätzung. Und ich fordere auf, dass überall, in ganz Deutschland, in allen 16 Bundesländern, die Grundschullehrer auch nach A13 bezahlt werden, wenn sie dann Beamte werden können.
Das heißt,
und eine nächste Forderung ist auch, dass die zusätzliche Unterstützung kriegen. Wenn ich in einer Klasse ein Drittel Ausländer habe Und hier sind die so verteilt, dass sie meinetwegen die Syrer nicht alle in eine Klasse stellen, die Russen nicht alle in eine Klasse, sonst sprechen die untereinander wieder Russisch. Aber diese Lehrkräfte, die dort sind, haben bei uns manchmal einen Assistenten, der sich um die ausländischen Kinder kümmert. Das ist eine zusätzliche Unterstützung. Das macht bei uns die Stadt. Die zahlt Sozialarbeiter und macht ein Ganztagsprogramm. Aber das ist eine gewaltige Kraftanstrengung. Und wenn man 27 Wochenstunden hat und dann nach Hause geht, im Ganztagsprogramm, man hat ja dann von 8 bis 16 Uhr, dann sind die sowas von fertig. Ich spreche die manchmal an und sage, willst du nochmal mit mir Schach spielen? Nein, das wird dann nicht mehr. Ich war auch Schachtrainer. Ja, also ich bin ganz begeistert über Ihre heutige Sendung und ich denke mal, ich werde es meinen Kollegen auch empfehlen. Man kann das ja nochmal nachhören.
Kann man natürlich als Podcast oder einfach auf der Internetseite deutschlandfunkkultur.de.
Also ich wünsche Ihnen weiterhin solche interessanten Sendungen am Sonntagmorgen.
Johannes Wölfert in Brunsbüttel, ich danke Ihnen sehr für diese warmen Worte und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Ja. Nikolaus Jostegi, genau, das ist ja, Sie sind ja selber Grundschullehrer. Jetzt haben wir ganz viel über Grundschulen gesprochen. Fühlen Sie sich da jetzt dort, sehen Sie sich da auch in dieser Problematik, die wir gerade besprochen haben?
Also dieses Thema mehr Geld für die Grundschule, aus Berliner Perspektive ist es ja so, die Grundschulgehälter wurden hier angepasst an die Oberschulgehälter, sind fast gleich. Ich muss aber dazu sagen, für meine Begriffe in einem Beruf, der so stark aus einer Motivation herauskommt und so, dadurch so bestimmt ist, wir wissen, dass das Finanzielle motiviert einen nur mittelfristig oder kurzfristig. Das ist
reicht das jedenfalls nicht aus. Ja.
Studien ergeben so. Das heißt, das ist nie, also man sollte die Leute auf jeden Fall nicht über Geld locken, aber es sollte auf jeden Fall eine gerechte Bezahlung sein. Dem stimme ich zu. Aber immer mit dem Hinweis da. Ne? Mhm. Geld ist nicht alles. Das andere ist man als Grundschullehrer genug respektiert? Also ich kann aus meiner Perspektive als Mann sagen, es ist gar nicht so leicht, da so eine Entscheidung, glaube ich, zu treffen. Es ist, bei mir war es so, ich stand vor der Entscheidung, mache ich diesen Quereinstieg oder nehme ich ein anderes Jobangebot an? Man wird von Unternehmen eher rekrutiert, als dass die warten, dass man auf sie zukommt. Ne? Dann hatte ich ein Angebot, was besser bezahlt war, schönere Konditionen hatte etc. Oder halt diesen Quereinstieg. Da war es so, ich musste den hinterherlaufen, ich habe keine Rückmeldung bekommen, meine Akte wurde nicht weitergegeben etc. Man muss da unheimlich hinterher sein, dass es überhaupt klappt mit so einem Quereinstieg, obwohl die eigentlich einen brauchen.
Die Bürokratie motiviert nicht gerade.
Genau, oft, so eine Behörde ist natürlich nicht so gut im Recruitingsprozess, wie jetzt ein kleineres oder größeres Unternehmen das ist. Das ist auch klar, aber es ist für und das ist jetzt, deswegen sage ich aus meiner männlichen Perspektive, so schwierig, weil man hat dann seine Freunde in seinem Umfeld, ne, die verdienen dann mehr, die haben einen Dienstwagen, kriegen ganz viele Annehmlichkeiten, die sie als Trostpflaster für ihren Arbeitsaufwand bekommen. Dann selber trifft man die Entscheidung, in die Grundschule zu gehen, weniger Geld zu bekommen vielleicht als vorher. Ich muss mir selbst meinen Kuli selber kaufen. Ne? Das sind so Dinge, die da muss man sich bewusst für entscheiden und das ist dann vielleicht gar nicht so leicht. Ja? Und da fände ich.
Aber wäre Ihre Botschaft, Quereinsteiger, tut es, macht es, geht an die Schulen?
Nee, meine Botschaft wäre, tut es, wenn es das Richtige ist. Ja. Macht das nicht aus einer Geldentscheidung heraus, weil man vielleicht vorher weniger verdient hat oder so, oder macht das nicht aus der Entscheidung heraus, ich habe dann viel Ferien, sondern nur dann, wenn es wirklich der richtige Job für einen ist.
Das ist die Botschaft des Tages für uns heute hier. Nikolaus Uriostegi, Quereinsteiger und Grundschullehrer aus Berlin mit seinen Erfahrungen heute Vormittag hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und Anne Deimel war bei uns, beziehungsweise im Studio in Dortmund, bei uns im Sinne von verbunden mit uns. Stellvertretende Vorsitzende im Verband Bildung und Erziehung und Direktorin einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Ich danke auch Ihnen sehr.
Ja, gern geschehen.
Für Ihre Zeit. Ich wünsche ein schönes Wochenende, das hoffentlich erholsam verlaufen wird.
Gleichfalls.
Und Montag früh als Direktorin ist man ja meistens dann schon wann in der Schule? 7.30 Uhr?
Ich bin viertel vor sieben in der
Schule. Viertel vor sieben, oh, das ist wirklich früh. Ich wünsche in diesem Sinne ein erholsames Wochenende. Vielen Dank für Ihre Zeit. Unser Thema also Quereinsteiger an Schulen. Was bringt es? Das war unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur an diesem Vormittag. Gleich geht es bei uns weiter mit der Lesart. Da geht es uns um Grenzgänger, Spione und Astronauten.